Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 164. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und wie ihr ja wisst, bewegen wir uns ab und zu auch etwas aus dem Horrorgenre heraus. Nie so ganz, aber manchmal so ein bisschen. Und das geht dann meistens in Richtung Thriller, weil wir Thriller, ich liebe dieses Wort, lieben. Und wir hatten ja gerade erst vor kurzem einen Film, nämlich 8mm, aber davor hatten wir eben auch schon das Schweigen der Lämmer oder The Girl with the Dragon Tattoo. Und heute soll es ebenfalls wieder um einen solchen Film gehen und auch mal wieder um David Fincher. Der hat nämlich Mitte der 2000er den echten Kriminalfall um den Zodiac Killer anhand des berühmten Buch ist von Robert Graysmith verfilmt, und worum es in dem Kriminalfall geht und wie gut der Film das Zeitgeschehen umsetzt, das klären wir nach dem Trailer.
Dear Editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July.
I want you to print this cipher on the front page of your paper.
He wants his code in the afternoon edition.
Ray Smith, don't you have a cartoon to finish?
The Zodiac Killer has come to San Francisco.
Another letter. School children make nice targets.
He gave himself a name.
Greek, Morse code, astrological signs. This guy's used them all.
I like killing people because man is the most dangerous animal of all.
How does one do that?
I like puzzles. I do them a lot.
Got any hard suspects?
About 90 an hour. I'm up to around 500.
You got 4 crime scenes. Not a single usable print. You can't think of this case in normal police terms.
He's breaking the pattern.
Lana said you were a cartoonist.
Oh, yeah.
What are you doing at the gun range?
I just want to help.
What are you, some kind of Boy Scout?
Eagle Scout, actually. First class.
Well, I've been thinking.
Oh, God, Sam, listen.
There was no evidence, Robert.
What do you mean there's no evidence? You have him seen with the ciphers, the military blueprints, the bloody knife.
All circumstantial.
Why do you need to do this?
Because nobody else will.
Dave, you made a mistake!
Get away from the window. Paul, are you okay?
No.
Why'd you do it? You put your face out there for him to see.
Hello? Who is this?
Zodiac was my job. It's not yours. He's still out there, Dave.
Killing is his compulsion. It drives him. It's in his blood.
Jeez.
What?
Squirrels.
This is the Zodiac speaking.
I have a gun.
I can give you a lift to the service station.
Do you always go around helping people in the night?
I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you.
Are you sure there's nobody else in the house?
So, kurz die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat Zodiac aus dem Jahre 2007 eine Durchschnittswertung von 4 von 5. Auf der IMDb 7,7 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr könnt den aktuell in eurem Netflix-Abo sehen, aber ihr könnt ihn natürlich auch auf der Blu-ray schauen, die tatsächlich eine sehr, sehr gute Bildqualität hat und die sich alleine schon aufgrund des Bonusmaterials lohnt, auf das André und ich später nochmal kurz eingehen werden. Also da wärmste Empfehlung für, aber wie gesagt, falls ihr erstmal testen wollt, könnt ihr das auch auf Netflix machen. Der Film hat $65 Millionen gekostet und hat $90 Millionen wieder eingespielt. Der kam im März 2007 in die US-Kinos und hatte dort vor allem Konkurrenz, ich habe die schon wieder völlig vergessen, diese Filme von Ghost Rider, kennt ihr den noch mit Nicolas Cage, diese Comic-Verfilmung?
Oh Gott, ich habe den einmal gesehen, aber von einem Fernsehen sogar, glaube ich, im Free-TV.
Der ging sogar auf Platz 1 im Box-Office tatsächlich. Ja.
Das war schon die spezielle Cage-Ära. Ja.
Und der hat aber schon eigentlich richtungsweisend, ne? Ich meine, das ist genau das, was Cage heute spielt, eigentlich alles nur noch. Also nur auf einem
niedrigen Budget natürlich. Ich wollte gerade sagen, wenn das schon eine spezielle Cage-Ära war, was ist denn das jetzt für eine Cage-Ära?
Und der andere Konkurrenzfilm war Zack Snyder's 300 oder 300 tatsächlich. Aber dafür für so einen Thriller 90 Minuten eingespielt, kann man nicht meckern. Aber das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Rezeptur. Wir haben hier David Fincher, den wir ja damals in unserem The Girl with the Dragon Tattoo Podcast schon mal ausführlich mit Patrick Lohmeier besprochen haben. Wer David Fincher nicht kennt, irgendeinen Film von ihm habt ihr garantiert gesehen. Ob es 7 ist, ob es das Social Network ist, Fight Club, Gone Girl, Panic Room, The Game hat er noch gemacht. Habe ich einen vergessen? Ich glaube, von den Großen nicht, ne? Achso, aktuell, Mank natürlich, auf Netflix. Ist ja auch nominiert für diverse Awards. Und der Cast, André, der spricht ja schon für sich, ne? Wir haben gestern schon gescherzt, Mark Ruffalo, der ist irgendwie die Standardbesetzung für solche Themen, die so auf wahren Begebenheiten die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir haben ja zuletzt Dark Waters mit ihm gesehen. Spotlight ist auch einer meiner Lieblingsfilme, da hat er quasi auch dieselbe Rolle gespielt. Was hatten wir noch genannt? Irgendeinen hatten wir noch, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall hier in Zodiac spielt auch wieder so eine Rolle.
Den Hulk natürlich, klar. Auch quasi gleiche Rolle.
Ja.
Zumindest als Bruce Banner.
Das stimmt, ja. Dann haben wir Robert Downey Jr. an Bord, Anthony Edwards, Brian Cox, John Getz und natürlich, ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt, es gibt ein Video auf YouTube, da ist der Schauspieler, den ich gleich nenne, in einer Talkshow zu Gast, in einer Late-Night-Show. Mhm. Und dort geht es um seine Namensaussprache. Also bei uns ist er natürlich weitestgehend bekannt als Jake Gyllenhaal, aber tatsächlich ist die richtige Aussprache, das wusste er aber wahrscheinlich selber nicht, ist tatsächlich Gyllenhaal. Schwedisch. Ich werde es so jetzt.
Sollten wir ihn heute aussprechen?
Wir werden es heute, denke ich mal, bei Jake Gyllenhaal belassen. Rein verständnishalber ist es, glaube ich, am einfachsten. Aber damit wir es einmal richtig ausgesprochen haben und hier kein Hate kommt, ne? Das war, wie haben Sie bei der Sendung mit der Maus gesagt? Das war Schwedisch. War das die Sendung mit der Maus?
Ja.
Ja, gut.
Hatte gerade Geburtstag auch. Glückwunsch, ja. Maus.
Glückwunsch. ich würde sagen, ja, wie ist die Reihenfolge am besten? Pascal, entscheid du mal. Jetzt mal on the fly. Wollen wir erst den Inhalt des Films wiedergeben oder sollen wir dir erst den Inhalt des Kriminalfalls wiedergeben? Was macht mehr Sinn? Puh. Fang du mal an.
Natürlich, eine gewisse Redundanz ist nicht auszuschließen, aber vielleicht erstmal
du.
Wobei, vielleicht ist es besser, wenn ich anfange und dann gehen wir noch mal ausführlicher in den Kriminalfall.
Würde ich auch sagen. Leg mal los, worum geht's in dem Film?
Okay. Ende der 60er Jahre versetzt ein Serienkiller unter dem Decknamen Zodiac die kalifornische Bay Area in Angst und Schrecken. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er offensiv den Kontakt zur Presse sucht, um sich dadurch öffentlichkeitswirksam zu inszenieren und eben diese Öffentlichkeit mit verschlüsselten Rätseln auf Trab zu halten. Während auf der einen Seite Ermittler wie Detective Dave Toschi versuchen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen, macht sich auch die Presse selber daran, Ermittlungen zu unternehmen. Als besonders hartnäckig erweist sich dabei der Cartoonist Robert Graysmith, der auch nach über einem Jahrzehnt erfolgloser Ermittlungen weiter vom Zodiac-Mörder geradezu besessen scheint und jede Spur verfolgt, die er auftreiben kann.
Ja, im Prinzip unterscheidet sich die Filmhandlung kaum von den realen Begebenheiten, worin die Unterschiede liegen. Das klären wir nachher nochmal so ein bisschen im Detail, aber du hast es im Prinzip schon gesagt. Also bei dem Zodiac-Killer handelt es sich um einen Serienmörder, der Ende der 60er Jahre die Gegend um die Bay Area von San Francisco unsicher gemacht hat. Du hast es gesagt, San Francisco, klar, Bay Area in Kalifornien. Und die meisten seiner Opfer bestanden tatsächlich aus jungen Paaren, denen er an einsamen Plätzen auflauerte, was der Film auch ziemlich gut darstellt. Offiziell sind dem Zodiac-Killer 7 Menschen zum Opfer gefallen, von denen 2 überlebten. Allerdings kann man durchaus davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Also der Zodiac-Killer selbst sprach in seinen Briefen und Anrufen von 37 Opfern, aber eventuell könnte es tatsächlich noch viel größer sein, weil es noch sehr viele ähnliche Taten gibt in Kalifornien, die bis heute ungeklärt sind. Ein Teil davon konnte später Ted Bundy zur Last gelegt werden, aber ein Teil davon ist auch bis heute noch ungeklärt. Und woher man das alles weiß, ist auch das, was Pascal eben gesagt hat. Der Killer suchte den Kontakt zur Öffentlichkeit. Er schrieb diverse, sehr mysteriöse, zum Teil stark verschlüsselte Briefe an die Lokalpresse. Er unternahm auch Anrufe an einige Beteiligte, man könnte es schon fast Telefonterror nennen oder zumindest Belästigung auf jeden Fall. Und der Fall wurde auch deshalb eben berühmt, weil er bis heute ungeklärt ist und viele Menschen über Jahrzehnte lang damit beschäftigt waren. Und jetzt, wie es der Zufall so ein bisschen wollte, das wussten wir bis gestern auch noch nicht so, dass im Dezember 2020, also erst vor 3 Monaten, das schwierigste der 4 Briefrätsel, die der Zodiac-Killer der Presse geschickt hat, geknackt wurde tatsächlich. Also der Fall ist immer noch aktuell und in aller Munde und gilt letztendlich auch als einer der größten und bekanntesten Kriminalfälle der USA. Und eng verknüpft ist der eben mit einigen Personen, die eben in David Finchers Film auch eine große Rolle spielen. Das ist zum einen der Journalist Paul Avery, der hier von Robert Downey Jr. gespielt wird, denn der Karikaturist bzw. Cartoonist und Autor Robert Graysmith, der von Gyllenhaal gespielt wird, und Inspektor Dave Toski vom San Francisco Police Department, der eben ein Inspektor ist und von Mark Ruffalo gespielt wird. Und als Hauptverdächtiger in diesem Zodiac-Killer-Fall galt eigentlich für lange Zeit ein Mann namens Arthur Lee Allen, der hier auch im Film als Hauptverdächtiger dargestellt wird, und viele Indizien haben auch für ihn gesprochen. Er wurde auch 1971 schon das erste Mal verhört und es gab auch diverse Durchsuchungsbeschlüsse in seinem Haus, in seiner Wohnung, auch nachdem er 1992 an einem Herzinfarkt gestorben ist, aber es gab eben keine handfesten Beweise. Und dann hat man 10 Jahre später, ich glaube, das war 2002 oder 2006, ich glaube 2002, hat man eine DNA-Analyse durchgeführt und hat die Briefmarken untersucht auf einem Brief vom Zodiac Killer, und auch die ergaben keinen Treffer letztendlich zu Arthur Lee Allen. Und so gilt der Fall eben auch im Jahr 2021 noch ungeklärt, als ungeklärt. André, ich gehe mal davon aus, du kanntest den Fall, so wie den Film natürlich auch schon vorher. Das ist schon ein Fall, der, ja, natürlich für uns True Crime Fans, wir haben ja auch noch einen True Crime Podcast, um Schleichwerbung zu machen mit True Crime Germany, aber da beschäftigen wir uns ja eher mit deutschen und nicht mit ausländischen Fällen. Aber das ist schon so ein Fall, den kennt man irgendwie, ne? Selbst wenn man sich nicht tiefergehend beschäftigt hat, hat man das irgendwo mal, sei es auf irgendeiner schlechten RTL2-Sendung, irgendwie schon mal mitbekommen, oder?
Ja, also ich glaube, selbst wenn man nicht in dem ganzen Crime-Ding drinsteckt und auch jetzt sich sonst nicht für Serienkiller interessiert oder dergleichen, hat man zumindest das Wort Zodiac schon mal irgendwie gehört. Also man weiß zumindest, glaube ich, würde ich auch behaupten, hat man das irgendwie im Kopf und hat das schon mal irgendwie gelesen oder gehört und kann das irgendwie vielleicht doch gerade so mit, ja, das war irgendwas mit Verbrechen zuordnen. Also das ist schon, glaube ich, auch einer der bekanntesten überhaupt. Also es dürfte ähnlich bekannt sein, namentlich allein, wie jetzt zum Beispiel ein Ted Bundy oder so. Das kennt man ja vom Namen auch, wenn man da vielleicht gar nicht drinsteckt und nicht weiß, was genau passiert ist und was genau die Verbrecher da gemacht haben oder wie auch immer. Aber dass es irgendwas mit Verbrechen zu tun hat, glaube ich, ist schon sehr geläufig, ja. Weil es einfach so ein Riesenfall ist und so ein, ja, wirklich so ein, so ist es ja gesagt, einfach so ein Phänomen geworden ist über Jahrzehnte einfach, weil es halt jahrzehntelang Menschen beschäftigt und auf Trab gehalten hat quasi.
Quasi wie der deutsche Jörg-Zufall.
Ja, so ein bisschen. Nur, aber ich, also, würde behaupten, Zodiac tatsächlich selbst auch in Deutschland noch berühmter als Jörg-Zufall.
Das stimmt. Pascal, wie vertraut warst du mit dem Fall und mit dem Film im Vorfeld?
Den Film habe ich irgendwann also damals auf jeden Fall nicht im Kino, aber ein paar Jahre später um und bei 2009, 2010 einmal gesehen. Hatte jetzt aber auch nur noch, ja, also nicht mehr so lebhafte Erinnerungen, außer dass ich wusste, dass ich den Film prinzipiell mag. Und mit dem Fall ist es halt auch bei mir, ist jetzt im Gegensatz zu euch, das True Crime Interesse nicht so, also beziehungsweise das Wissen ist überhaupt nicht so da in dem Umfang. Trotzdem bin ich hier und da dann auch gerade, was so im US-amerikanischen Bereich und teilweise vielleicht hier und da mal im ostasiatischen Bereich angeht, schon ein bisschen interessiert. Und jetzt der Zodiac, dadurch, dass ich den Film halt kannte offensichtlich, aber auch dadurch, dass man dann hier und da mal irgendwie über Wikipedia-Artikel und dann die Doku habe ich auch irgendwann mal gesehen, die glaube ich auch dann gleichzeitig im gleichen Jahr rauskam sogar, ne? Oder es gibt ja mehrere Dokus, ja. Aber zumindest eine mit vielen Talking Heads. Und ja, deswegen Zodiac Killer mir in dem Sinne schon ein Begriff, aber jetzt auch quasi hätte ich jetzt ohne die Vorbereitung, hätte ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel, außer dass das ein ungeklärter, ja, Mord gewesen ist, da quasi rezitieren können. Und ich hatte jetzt für mich schon, aber es ist interessant, dass André das sagt, ich dachte jetzt schon, dass der noch so ein bisschen hinter den Bundys und den anderen großen klingt schon wieder falsch, muss man aufpassen, den bekannteren Serienkillern steht aber einfach dann durch den Film wahrscheinlich auch nochmal so ein Boost.
Ja, und weil du hier du hast ja quasi keinen final geklärten Killer, das ist halt der Unterschied zu Ed Gein und Ted Bundy und Charles Manson zum Beispiel, dass du hier zwar einen Tatverdächtigen hast, aber letztendlich keinen, der verurteilt wurde oder dem man das wirklich haargenau zuweisen kann. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht minimal noch unter den eben genannten. Aber zumindest, also ich sag mal, die Serienkiller sind bei den anderen Fällen bekannter, aber der Fall ist, sag ich mal, genauso bekannt wie die Taten der anderen. Drücken wir es mal so aus.
Darf ich noch mal, wenn ich, falls da irgendwie Wissen da ist, das anzapfen kann, wisst ihr, ob dann der Hauptverdächtige, der Arthur Lee Allen, der ist ja schon gestorben, bevor der Film rauskam, beziehungsweise ich glaube aber, das Buch kam raus bevor, das kam in den 90ern raus und er ist um und bei die Jahrtausendwende
gestorben. Nee, er ist 92 gestorben, das erste Buch von Graysmith kam 86 raus und ich habe lustigerweise, weil ich es heute bekommen habe, weil ich jetzt im Fieber dieses Falls noch wieder ein bisschen Interesse an den amerikanischen True Crime Filmen hatte, was mich eigentlich eher nicht so interessiert, habe ich da nochmal nachgeschaut, das ist so eine Enzyklopädie über amerikanische Kriminalfälle, über die großen, und da steht drin, dass Graysmith den Namen Arthur Lee Allen auch nicht ausschreibt in dem Buch, sondern er gibt ihm das Pseudonym Robert Hall Starr, was so von der Buchstabenlänge ungefähr dasselbe ist, aber er nennt ihn nicht beim Namen. Aber er sagt, dass er weiß, wer es ist. Also ja. Im Film wird es ja schon so dargestellt, dass er weiß für sich, dass es Arthur Lee Allen ist, aber in dem Buch hat er es selber nicht so geschrieben.
Okay, ja, damit hast du auch meine Frage beantwortet, weil ich mir dann tatsächlich die Frage gestellt habe, ob da nicht theoretisch noch, wenn dann so ein Buch rauskommt zur Lebzeit, also zur Zeit, zu der der Verdächtige auch noch gelebt hat, ob das dann, also das ist auf der einen Seite unverantwortlich unter Umständen, wenn das dann tatsächlich nicht gewesen ist, aber der ja dann auch sein Leben wahrscheinlich nicht mehr froh geworden wäre, wenn da jetzt dann auf einmal 100 Robert, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
Nee, vollkommen richtig. Der Zodiac-Fall, der stand ja auch für ein paar andere Filme so ein bisschen Pate, und zwar für Bullet und für Dirty Harry, weil die beiden Filme tatsächlich auf den Detective hier, auf den Inspektor Toski basieren. Das fand ich auch durchaus interessant. Also Dirty Harry ist quasi, sag ich mal, die etwas actionreichere Variante des Zodiac-Falls, wenn man so will. Aber was mich interessiert, sind die B-Besetzung für gewisse Rollen hier im Film. Da würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Das fand ich letztes Mal schon recht interessant. Hier, also Jake Gyllenhaal war die erste Wahl für seine Rolle. Die zweite Option wäre Orlando Bloom gewesen, André. Also für Graysmith. Und man muss sich vielleicht ein bisschen zurückversetzen. 2007 war Orlando Bloom ja noch nicht der B-Movie-Darsteller, der er heute ist.
kann ich mir einerseits vorstellen, weil ja die Figur von Gyllenhaal, weil die seine Figur ist ja, also der Karikaturist ist ja ein ziemlicher Weichling erstmal im Film. Also er ist natürlich kein Ermittler, er ist jetzt auch kein Brennpunktreporter, sondern er ist am Anfang ja des Films, lernt man ihn ja nur kennen, dass er einen anderen Job hat in der Tageszeitung da, im Verlag. Aber er ist halt sehr interessiert an den Dingen, die seine Kollegen und Kolleginnen da eben nachforschen, was sie denen so nachgehen. Also er ist sehr interessiert an diesen ganzen Kriminalfällen und an den ganzen Geschehnissen, aber er darf eigentlich gar nicht mitmachen, was nicht sein Job ist eigentlich. Aber sein Charakter an sich ist ja so ziemlich am Anfang, ich will nicht sagen Weichling, aber er ist halt so ein bisschen zurückhaltender, ne? eher konservativ und jetzt nicht der Haut drauf, so eben wie jetzt auch die Cops und so weiter. Von daher kann ich mir, weil Orlando Bloom ja auch eher so ein weicher Charakter ist vom Typ her, vom Darstellertyp her, hätte ich mir das vielleicht sogar von vorstellen können. Aber spätestens dann in der zweiten Filmhälfte, wenn dann Gyllenhaal selbst auch in die Richtung des Ermittlers drängt, weil er hat ja dann quasi seine Profession ja dann so quasi ein bisschen geändert innerhalb dieser Geschichte, auch der wahren Geschichte eben, dass er selber nachforschen wollte, darüber werden wir noch sprechen. Und wenn er dann selber diesen Ermittlercharakter eingeht, da passt er halt einfach wieder perfekt, finde ich. Und also er passt auch vorher, aber dann gerade dieser zweite Part steht ihm wieder sehr gut. Und in diesem, als Hobby-Ermittler, hatte ich mir, glaube ich, dann Bloom wiederum nicht so gut vorstellen können. Also die erste Filmhälfte, den Charakter, den er so da einnimmt, dieses zurückhaltende, eher weiche, vielleicht sogar ein bisschen verweichlichte, das hätte ich mir zugetraut. den Ermittlerpart, glaube ich, dann diesen verbissenen, weiß ich nicht, sehe ich ihn nicht so richtig.
Dafür fehlen auch so ein bisschen die Augenringe, die Gyllenhaal hat, die auch in Nightcrawler hat. Ich glaube, die.
Ja, wir haben ja schon gesagt, ne? Also quasi spielt ja die Rolle hier, ist ja quasi so ein Prequel zu Nightcrawler. Das wird dann später aus ihm, ja.
Pascal, Paul Avery, der eigentliche Journalist, der ja zunächst mit dem Fall vertraut ist, der wird ja hier gespielt von Paul Downey Jr. Und Robert Downey Jr. Und ist tatsächlich nur die Zweitbesetzung. Also auch am Set gab es da so ein paar Quälereien. Also Downey Jr. fand immer diese, also David Fincher soll ja ein bisschen, sag ich mal, ein straffes Regent führen am Set. Und da kam Downey Jr. wohl gar nicht mit klar. Und die erste Wahl wäre tatsächlich auch für die Besetzung Daniel Craig gewesen.
Okay. Das ist interessant, weil ja, das, also ich finde auch immer Daniel Craig dann tatsächlich so ein bisschen, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen getypecastet ist, glaube ich, oder zumindest in den Köpfen vieler Menschen durch die Rolle des James Bond, generell in seiner Wandlungsfähigkeit wahrscheinlich unterschätzt und natürlich trotzdem Robert Downey Jr. hier auch schon wieder in einer Robert Downey Jr. Paraderolle, wie man ihn dann halt später, muss man halt erwähnen, bleibt ja nicht aus dem MCU kennt. Deswegen finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich hier von der eigentlichen Idee der Rolle des Paul Avery quasi von Robert Downey Jr. übergebügelt wurde mit seiner, leicht kokettierenden Art. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon nochmal dass Daniel Craig dann einen anderen Twist reingegeben hätte, aber würde ich ihm jetzt nicht zutrauen.
Ja. Ja, ich glaube auch, also das wäre jetzt, also bei dem Tausch Orlando Bloom, Jake Gyllenhaal, da hätte ich, glaube ich, auch so ein paar meine Zweifel gehabt, aber hier jetzt eigentlich, wenn Daniel Craig den gespielt hätte, also den traue ich jetzt auch diesem Journalisten problemlos zu. Er hat, glaube ich, auch schon ein paar so ähnliche Sachen gespielt, aber das hätte, denke ich, auch ganz gut gepasst, aber scheint.
Ja, Girl with a Dragon Tattoo ja auch so ein bisschen
das Remake. Ja, siehst du, das wäre ja sogar perfekt gewesen, ja. Das ist genau. Ja genau die Rolle.
Ja, also das kann er, glaube ich, schon. Wobei ich ihn jetzt auch wiederum hier zum Beispiel hätte auch einen Cop-Meme wieder memen können. Das ist
interessant, ne? Jetzt, wo du es sagst, man könnte denken, dass er da vielleicht keine Zeit hat und dafür hat Fincher eben versprochen, okay, dann spielst du dafür mit, damit in der Hauptrolle.
Ne, war ja auch Fincher, genau. Ja,
ja. Interessant, ja, stimmt. Ja, gehen wir mal so ein bisschen in den Film hinein. Wir entschuldigen uns gleich ein bisschen vorweg. Also wir werden jetzt nicht jede Szene einzeln besprechen. Der Film geht 2 Stunden und 40 Minuten und ist wirklich sehr detailliert, sehr kleinteilig, da würde es wirklich kaum Sinn machen, das im Detail wiederzugeben, also schaut euch den Film einfach auf jeden Fall an, aber wir wollen dennoch natürlich auf die wichtigen Sachen alle eingehen und da sind natürlich zum einen erstmal diese 3 Handlungsstränge, die du hast, denke ich, etwas weniger beleuchtet, die werden eher kurz porträtiert, würde ich sagen, sind die Mordfälle selbst, die so in, sag ich mal, in 5 bis 10 Minuten Abhandlungen gezeigt werden. Sie werden auch nicht alle gezeigt. Warum das so ist, erkläre ich später noch. Dann haben wir die Pressearbeit, die eben hier hauptsächlich in der Person Graysmith und Avery dargestellt wird und die Polizei, beziehungsweise ja, Polizeiarbeit in dem Sinne dann von Mark Ruffalo als Toski, genau, als Dave Toski. Mhm. Und ich finde, der funktioniert da auf diese Art und Weise, der Film, ähnlich wie eben andere Based-on-a-True-Story-Filme, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo in dem eben auch Anwälte eine große Rolle spielen oder Journalisten oder Polizisten. Hatte ich vorhin erwähnt, Dark Waters zum Beispiel, dem André und ich letztes Jahr gesehen haben, da geht's quasi auch um einen echten, es ist ein Umweltskandal, gemischt mit einem Politikskandal, in der quasi die Firma, die hinter Teflon steht, so kann man es ja auch ausdrücken, quasi jahrzehntelang lokale Gewässer in den USA mit Chemikalien verseucht hat. Und das Resultat daraus ist, dass in 99,9% aller Lebewesen, die auf diesem Planeten leben, Plastikteilchen oder Chemikalien festgestellt wurden, die aus diesen Verunreinigungen stammen. Und das ist eigentlich ein riesenkrasser Skandal, für den die auch mehrere 100 Millionen $ Strafe gezahlt haben. Aber es weiß irgendwie kaum einer. Also ich wusste es nicht, Anne, du wusstest es, glaube ich, auch im Vorfeld nicht. Und umso schockierender war denn der Film, ne?
Total, der hat richtig runtergezogen, ja.
Ja.
Aber da hat er eben auch genauso eine Rolle eben gespielt. So ein Mann, der es eigentlich nicht müsste, aber aus privatem Antrieb sich in Dinge sehr extrem rein, also mehr extremer reinhängt, als er es müsste. So.
Und dann eben Spotlight, der ja damals mit dem Kirchenskandal und den Kindesmissbrauchsfällen in der Kirche.
Missbrauchsskandal, ja.
Genau, in Boston war es, glaube ich, ne? Oder zumindest wurde es vom Boston Globe aufgeklärt.
Genau, ja.
Genau, auch so ein ähnlicher Film oder eben The Post. Das ist jetzt kein Kriminalfall, aber das ist auch so ein Fall, der auf wahren Begebenheiten beruht, oder All the President's Men aus den früheren Jahren. Also da funktioniert der Film ähnlich. Ich finde, der Film schafft das vor allem gut, die Gefühle und die Gemütszustände der Person auf uns Zuschauer zu übertragen. Gerade auch, was die Laufzeit angeht. Also gleich vorweg gesagt, ich finde den Film durchgehend spannend und für mich hat er eigentlich auch keine Längen. Aber es hat so zwischenzeitlich, habe ich das Gefühl, umso erschöpfter die Personen in dem Film sind, weil sie einfach nicht vorankommen im Fall, desto erschöpfter wirst du auch als Zuschauer, aber nicht negativ, sondern einfach, dass du die Emotionen mit aufgreifst, finde ich. Also das hat zumindest bei mir der Film total ausgewirkt. Pascal.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Das ist, kann man definitiv, würde ich so unterschreiben, dass das eine Stärke ist, dass der Film es genau schafft, dich quasi so sehr zu involvieren und zu investieren, wie es dann halt auch gerade der Punkt in der Geschichte quasi erfordert. Das finde ich sehr gut. Und ich mag halt auch sehr, dass der tatsächlich am Anfang, das macht der Film gut, du hast ja diese drei Handlungsstränge erwähnt, die Mordszenen, die wir dann ja auch dann doch auf jeden Fall in der ersten Hälfte präsentiert bekommen, an der Zahl ja 3, die sind auch, finde ich, immer wieder beeindruckend, auf einer Ebene sehr gut und wichtig, dass sie halt jetzt meinetwegen nicht irgendwie auf irgendeiner Horror-Effekt-Ebene oder so krass sind, aber einfach sehr gut dieses Feige des Serienkillers, also diese feige Art, so ja, stark präsentieren, dass du auf jeden Fall von Anfang an investiert bist, dass du, dass der Hass auf den Mörder, beziehungsweise das Bedürfnis, dass die Ermittler haben, ihn zu finden, weil sie halt auch von dieser feigen Art, wie er einerseits natürlich dann kommuniziert über die Presse und diese perverse Idee mit dem Schulbus, dass das halt auch so sich so gut auf dich als Zuschauer überträgt, dass du halt dadurch gefühlt, finde ich, nochmal doppelt diese Erschöpfung dann auch spürst, wenn du halt irgendwann, dann steht auf einmal ein Jahr später, 5 Jahre später, 10 Jahre später und es ist immer noch nicht weiter und das ist dann, schlägt sich auch auf den Zuschauer nieder, ohne, das ist meiner Meinung nach, aber da bin ich auch bei dir, ich finde den Film auch durchweg spannend, ohne dass, und obwohl man weiß, wie es ausgeht, oder das ist halt, aber trotzdem bin ich dran, weil ich will einfach, dass die weitermitteln und dass da neue, irgendwo etwas Neues, eine neue Schublade aufgemacht wird wieder.
Man merkt ja auch, André, wie die Beteiligten durch den Fall so wahnsinnig sich verändert haben im Laufe dieser Jahrzehnte. Und der Film behandelt ja auch dieses Thema Obsession, dieses Reinsteigen in eine Sache und wie es dich dann quasi von innen auffrisst und auch dein Leben, dein Privatleben, das sehen wir ja eben an der Figur Graysmith ganz klar, die Beziehung zu seiner zweiten Ehefrau zum Beispiel, wie sie dort in die Brüche geht, weil er einfach so obsessiv diesem Thema hinterher ist. Auch das, finde ich, stellt der Film hervorragend dar, einfach so quasi nebensächlich schon fast.
Ja, also generell muss man mal auch sagen, also es ist ein Punkt bei dem Film, immer wenn man über den Film Negatives liest, hat man meist, also schwingt da meist mit, dass es da um Erwartungshaltungen geht. Weil viele, glaube ich, bei dem Film einen, ja, so eine Art Seven erwarten. Also wo es halt viel um die Morde geht, wo es um, ja, das Dreckige geht von solchen Serienkillern, so um die dreckige Atmosphäre vielleicht und eben viel um den Killer selbst und um was er tut und wie es inszeniert ist und so weiter und so fort. Und dass es eben so ein richtiger, düsterer Crime-Thriller ist. Aber das ist halt Zodiac eigentlich gar nicht. Sondern bei Zodiac geht's halt vor allem um die Menschen, die den Killer halt jagen und nicht primär um den Killer. Deswegen, wir sagten jetzt gerade schon, die Morde hast du zwar anteilig, aber eben nicht ausufernd, nicht alle. Und die werden halt hier nicht so ins Rampenlicht gerückt. Also es wird auch gar nicht zelebriert, was er macht, sondern es wird halt wirklich als, Pascal gerade schon so schön gesagt, feige dargestellt, als natürlich auch bestialisch in dem Sinne, aber es wird eben nicht so ausgewalzt und es wird kein Fokus drauf gelegt, sondern der Fokus sind eben die verschiedenen Personen, die in verschiedenen Bereichen mit ihren Mitteln, die sie haben, ermitteln und dabei halt scheitern. Und was das mit denen halt über eine teils sehr lange Zeit halt macht. Darum geht's halt im Kern. Also eigentlich ist es fast, es ist eigentlich ein Drama um diese Personen, die einfach nicht zu ihrem Ziel kommen und wie es ihr Privatleben und ihren Job eben auch beeinflusst. Ne? Also du hast halt einmal, gerade schon gesagt, Gyllenhaal eben hier als Graysmith, der seine Familie quasi zerstört damit. Frau trennt sich, ja, er lässt seine Kinder irgendwie mitermitteln, bezieht die damit ein. Das ist auch so eine krasse, also es wirkt irgendwie lustig.
Seine Kollegen.
Halt, Seine Kollegen, genau. Der nennt sie Kollegen, aber es sind halt seine Kinder. Und also da merkst du halt, wie die Obsession da ist. Also irgendwer muss halt Beweise halt sortieren, die er da sammelt. Und ja, wer ist halt da? Seine Kinder. Und lässt halt dann die Kinder da am Mordfall oder in diesen Fällen mit rum Doktoren. Und das ist halt total, also es wirkt halt lustig in der Szene, aber es ist halt eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ja, er vernachlässigt halt sein Privatleben total, weil er so besessen von diesem Fall einfach ist. Und das Gleiche halt auch bei Ruffalo halt, bei dem Teskey, der ja natürlich A, frustriert ist, dass es nicht weitergeht, dem aber dann nach und nach auch irgendwie Partner entgleiten, ja, langjährige, ja, die auch jetzt irgendwann keinen Bock mehr haben nach Jahren da drauf und sich versetzen lassen, und der einfach auch einen schlechten Schlafrhythmus hat, weil er irgendwie nachts um 3 Uhr angerufen wird ständig und dann doch wieder zum Tatort muss.
Und vor allem, dass der so obsessiv mit dem Fall umgeht, dass er selber so eine gefakten Briefe an Zeitungen geschrieben hat. Das darf man ja immer nicht vergessen, dass er, das vergisst man aber auch so ein bisschen, weil es im Film, finde ich, nicht ganz so rüberkommt. Aber er selber hat ja gefakte Briefe aus der Sicht des Zodiac-Killers geschrieben und an andere Zeitungen verschickt, was ja auch ziemlich krass ist, aber was das nur noch mal unter Beweis stellt.
Das wird im Film wird das jetzt einmal nur so dargestellt, es wird gegen ihn ermittelt, aber es wird fallen gelassen. Aber es wird nicht so richtig gesagt, dass er das wirklich auch gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja.
Also er hat Briefe geschrieben, aber es ging tatsächlich, das hat er zugegeben, aber in dem Fall, in dem dort ermittelt wurde, im Film, da wurde er freigesprochen, weil den hat er wirklich nicht geschrieben, aber dafür hat er halt andere geschrieben.
Ja, nee, aber auch er eben, ne? Also er hat einfach über Jahre, Jahrzehnte keinen Erfolg. Bei diesem Fall ist da so verbissen drin und es führt im Endeffekt dazu, dass er sogar irgendwann dann seinen Dienst quittiert, ne? Und ist zeitlich sogar gegen ihn selbst ermittelt wird und so weiter. Also auch da völlige Wesensveränderung, völlige Veränderung des Fokus über die Laufe der Jahre und seiner Art und so weiter und so fort. Also das ist halt das Ding. Und Robert Downey Jr., der ja dann auch in seinem Charakter als Avery, der irgendwann da quasi auch aus dem Film mehr oder weniger aussteigt für einen großen Teil, weil er krank wird, weil ihn das alles krank macht und der dann sich auch wirklich zurückzieht in seinen kleinen Wohnwagen irgendwie da, was er da hat. Und
eine krasse Szene, Bungalow, wie er da in der Bar dann sitzt mit dem Luftgerät da.
Mit dem Sauerstoffgerät und so, genau. Also ihn das auch alles völlig kaputt gemacht hat. Also eigentlich ist es ein Drama im Grunde um diese drei Figuren, die einfach an einem Mammutprojekt von Mordfall gescheitert sind über Jahre, Jahrzehnte. Und das ist der Fokus des Films. Deswegen, ich glaube halt, viele, die den Film nicht so gut fanden im Endeffekt, da ist es viel Erwartungshaltung, weil du eben einfach mittlerweile durch Serienkillerfilme die vergangenen, die ja geprägt haben, da ist der Fokus eben meist beim Killer und bei seinen Taten. Und das ist halt hier über den Großteil der Laufzeit ist das hier gar nicht der Fall. Was ich aber wiederum, ich mag das eigentlich ganz gerne bei dem Film hier, weil du hast halt genug Screentime so, der Killer wird aber auch nicht zelebriert oder so. Gerade weil es eben auch eben natürlich ein realer Fall ist, ein True Crime Fall ist, ist ja so der Umgang damit eh immer wichtig. Ich meine, Chris hat es eben schon gesagt, ne, wir als True Crime Podcaster auch, wir wissen es ja, wie wichtig es ist, sich anständig und mit Gewissen an solche Fälle ranzugehen und mit Respekt so. Und das macht der Film absolut, finde ich. Also er geht da mit Respekt ran. Und die Sachen, die inszeniert sind im Namen des Killers, sage ich ja, sind schon drastisch und auch nicht unhart. So gerade der erste Fall, gerade der erste Mord auch, wo er das im Auto dieses Pärchen da zusammenschießt. Oder auch dann der an dem See, wo er das Pärchen fesselt und dann absticht da irgendwie. Das ist schon hart. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht ausufernd, es ist nicht Exploitation. Und er zelebriert halt den Killer nicht. Und das finde ich halt gut.
Ja, und das wäre quasi auch das Thema, auf das ich umleiten möchte. Ich habe nämlich die Frage gestellt, wie authentisch muss so ein Film quasi sein und wie schafft es Zodiac quasi mit seiner Vorlage umzugehen? Und da ist es tatsächlich interessant, wie das die Produzenten und auch Fincher umgesetzt haben, weil sie da wirklich vor allem eben sehr akribisch und faktenorientiert gearbeitet haben. Also sie haben nicht einfach, wie du schon sagst, einfach nur so einen Thriller gedreht, nicht ein 0815 Thriller, ist Quatsch, aber eigentlich einfach nur so einen Thriller, der auf die Sehgewohnheiten ausgelegt ist, von einigen vielleicht gedreht, sondern sie haben wirklich 18 Monate vor Drehstart, haben sie schon angefangen, für den Fall zu recherchieren, haben die ganzen Unterlagen durchkämmt und durchsucht, die Beweislage und so weiter. Da waren die Produzenten beteiligt, Fincher selbst beteiligt und in dem sehr sehenswerten Making-of zum Film sagen sie auch, dass sie eben die Morde und Überfälle natürlich zeigen wollen und auch müssen für die Vollständigkeit halber. Aber sie haben auch gesagt, wir wollen es so umsetzen, dass es eben nicht wirkt wie ein Kill in einem Slasher oder in einem Horrorfilm. Dass es eben genauso nicht wirkt, sondern nur das, was wir auch wirklich nachweisen können, das zeigen wir und den Rest eben nicht. Und das macht er tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Und deshalb funktioniert der Film eben auch mit seiner realen Vorlage, finde ich, anders als eben ein Schweigen der Lämmer oder Sieben, wo du ja dann halt auch wirklich ein bisschen das ausschlachten kannst auch. Und das will man als Zuschauer natürlich auch. Und das macht er hier eben nicht. Und die Schauspieler haben sich auch beschäftigt mit ihren Vorlagen. Also Mark Ruffalo hat sich zum Beispiel getroffen mit dem echten Dave Toski und hat auch gesagt, dass Ruffalo begeistert und erstaunt war, dass Toski sich nach all diesen Jahrzehnten wirklich noch an jedes einzelne Detail aus dem Fall erinnern konnte. Und Fincher selbst hat gesagt, er wollte auch nur die nachgewiesenen Morde zeigen, also wirklich die Taten, bei denen es Zeugen gab oder bei denen es Überlebende gab. Deshalb fängt der Film auch tatsächlich nicht mit den ersten Morden des Zodiac-Killers an, die er zeigt. Das wird nur beiläufig erwähnt, dieser Überfall auf der Studentin da an dem Campus, falls ihr euch erinnern könnt, der erwähnt wird. Und noch ein Pärchen wurde quasi zusammen überfallen und ermordet. Aber da gab es eben keine Zeugen und keine Überlebenden, deswegen wurde der ausgeklammert. Also quasi erst mit den Opfern 3 und 4 beginnt der Fall quasi sozusagen. Und das finde ich auch gut. Also das zeigt halt einfach, wie gewissenhaft sie damit umgegangen sind, dass sie eben nicht ausschlachten wollten, dass sie dort keinen verunglimpfen wollten. Und der Killer selbst, der wird ja auch nicht gezeigt. Also es wird zwar Arthur Lee Allen als Verdächtiger gezeigt, auch mit einem bekannten Schauspieler, aber die Taten selbst, wenn wir dort den Killer sehen, dann wird er eben nicht von einem berühmten Schauspieler gespielt. Er bekommt auch kein Gesicht und das finde ich auch gut so. Das ist zwar natürlich etwas befremdlich. Ich finde, gerade wenn man diesen Überfall am See das erste Mal sieht und denkt, hey, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Das sieht ja aus wie bei Sin City, der Killer irgendwie, wenn du nur diese schwarze Silhouette siehst sozusagen mit dem Zodiac-Zeichen auf dem Oberkörper sozusagen, dann denkst du, das haben die es jetzt mit Absicht gemacht. Aber das ist dann halt eben, das wirkt ein bisschen so, aber tatsächlich hat der Zodiac-Killer sich so verkleidet in dem Fall. Tatsächlich, dass er komplett von oben bis unten in dunkelschwarz sozusagen gekleidet war. Und das finde ich gut, dass er eben quasi den Killer nicht eben als so porträtiert, wie wir das in anderen Filmen zum Beispiel kennen, wie eben so ein Ted Bundy. Ich muss immer wieder, wie ist der noch mit Zac Efron? Extremely Wicked and Extremely...
Evil and Vile.
Ja, und da fand ich zum Beispiel wieder eher nicht so gut gelöst, dass es da halt wieder der Killer im Mittelpunkt steht und alles von ihm ausgeht. Und da finde ich es hier einfach viel besser gelöst. Aber wie ist das, Pascal?
Ja, das fand ich bei dem mit Zac Efron tatsächlich, ich mochte ihn sehr. Und da fand ich es nicht so schlimm, weil der Film eine andere Intention hatte. Weil der ging ja wirklich darum, die wollten ja wirklich nochmal verdeutlichen, was Ted Bundy für ein Charmeur war, damit er sogar Leute, die wussten, dass er ein Verbrecher war, einlullen konnte. Also da war der ganze Ansatz des Films war ja natürlich ein anderer. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Und das Ding ist halt, du kannst auch so ein Zodiac, es gibt ja auch andere Zodiac-Filme.
Ja, also, leider
so,
ja.
Also auch so B-Movies und sowas. Und das zeigt ja auch, wie schnell du sowas verkacken kannst. Weil natürlich hättest du den Film so inszenieren können, keine Ahnung. Du machst hier so einen Henry draus. Ja, du gehst quasi, du zeigst den Zodiac, den Film aus der Sicht des Zodiac-Killers. Und du musst ihn ja trotzdem nicht zeigen. Du kannst ja irgendwie immer Shots von hinten von ihm machen, so das Gesicht zwar nicht siehst, aber du könntest ja so fingiert sein Leben porträtieren, wie er die Briefe schreibt und verschickt und sowas. Das könntest du ja machen. Aber dann ist halt genau alles, was wir gerade gesagt haben, was positiv an dem Film ist, wäre halt weg. Ne, die ganze Faktenlage. Und deswegen, da trennt sich echt so die Spreu vom Weizen, wie du so ein Thema anfasst eben, finde ich.
Uli Lommel, shame on you. Uli Lommel hat das auch mal verfilmt, also kann ich nicht empfehlen. Pascal, wie ist das für dich? Gerade weil du ja auch nicht so in dem True-Crime-Thema so drinsteckst. Wie authentisch muss ein Film für dich sein? Wie viel Spielraum würdest du einem Film geben, dass er das auch ein bisschen ausschmücken kann? Bei den Figuren und Charakteren zum Beispiel hier wurde auch ein bisschen was verändert. Zum Beispiel wird ja hier dargestellt, dass Avery und Graysmith so eine Art, also eine Beziehung haben, die so ein bisschen über das Kollegiale hinausgeht, schon eine freundschaftliche Beziehung. Und die hatten sie in echt überhaupt nicht. Sie haben auch nicht zusammengearbeitet oder so. Das hat sich der Film zum Beispiel so ein bisschen aus dramaturgischen Gründen zusammengesponnen. Wie ist das für dich? Wie authentisch muss das sein? Gerade doch im Vergleich zu einem Thriller, die wir hier besprochen haben, Schweigen der Lämmer, 7, Verblendung. 7 haben wir noch nicht gehabt, kommt bald.
Also ich bin prinzipiell erst einmal auch grundsätzlich Fan davon, wenn man sagt, man geht da halt mit dieser krassen Vorbereitung rein, sucht sich die Details raus und versucht halt maximal klug das, was man an wahren Begebenheiten quasi bewiesen hat und was man kennt, was man weiß, das alles in den Film einzubauen, dass das auch dann Sinn ergibt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gestehe ich aber auch jedem Film zu und bin teilweise auch erfreut, wenn ein Film sich die Freiheit nimmt und oder ein Regisseur oder ein Drehbuchautor sich die Freiheit nimmt und sagt so, wir machen jetzt quasi einen Film auf wahren Begebenheiten, das muss jetzt auch kein Thriller, das muss jetzt auch kein, also kein Beispiel, was mir jetzt irgendwie in der Vorbereitung eingefallen ist oder zum Beispiel in den letzten Jahren ja auch viele Biopics über Musiker. Ja. Und wenn ein Film dann sagt so, ich gehe damit auch offen um, quasi als Film dann. Wir sagen dann, sagen auch in der PR, hey, wir haben uns hier und da ein paar Freiheiten genommen, einfach um dann quasi die Seherfahrung und um den Film ein bisschen dramaturgisch runder zu machen, ohne dass wir jetzt krasse Meilensteine oder sagen wir mal einfach die großen Säulen der Geschichte umgestoßen haben. So, also das Fatalste wäre natürlich hier auch komplett lachhaft, wenn man jetzt halt hier gesagt hätte, jetzt wir haben jetzt quasi den Killer gefunden, einfach nur damit dann halt am Ende quasi der Film ein Ende hat. Das wäre natürlich grandios, das wäre natürlich schrecklich so. Das geht natürlich nicht. Nichtsdestotrotz gehe ich vollkommen konform damit, wenn ein Film sagt, so hier, du hast es gerade eben schon erwähnt, machen wir doch jetzt einfach mal hier ein bisschen mehr. Lassen wir die beiden Charaktere mal ein bisschen mehr bonden miteinander, einfach damit wir da ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen zwischen den Figuren und nicht einfach nur einzelne Figuren haben, die nebeneinander existieren, sondern die auch mal miteinander interagieren lassen. Gehe ich komplett konform mit, natürlich auch da immer ein bisschen dann in der Verantwortung der Filmemacher mit eventuell noch lebenden Persönlichkeiten halt auch verantwortungsvoll umzugehen. Das finde ich schon wichtig, dass man dann auch jetzt nicht irgendwie, nachher haben die sich in der Haare halt so gehasst und gucken den Film und denken so, wie kann das sein, ich hasse den Typen so, und jetzt denken alle, ich war voll dicke mit dem. Es hat natürlich schon immer ein bisschen heißes Eisen, das muss man wissen, wenn man so einen Film aufzieht. Trotzdem freue ich mich. Und auf der anderen Seite, der letzte Punkt, den ich dazu machen möchte, ist, dass ich dann halt aber auch schon einen Film, der sich halt dann so einen Fall nimmt und den verfilmt und sagen wir mal jetzt, der sagt so, ich gehe aber knallhart, hangel ich mich an den Fakten lang, es ist keine Dokumentation, es ist ein Spielfilm, es ist im gewissen Maße ein Unterhaltungsfilm, aber ich bleib nur bei den Fakten. Dass ich dann schon auch sag, okay, das kannst du machen, aber ich gehe dann auch rein und sag, wenn mir aber diese reale Geschichte, die du mir real verkaufst, nicht so gut gefällt an manchen Stellen und ich sie langweilig finde, dann finde ich halt auch den Film natürlich automatisch an der Stelle, über diese Strecken halt langweilig und das kritisiere ich dann auch, weil das ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen so ein Joker, der dann von auch vielen Menschen, die halt auch Filme kritisieren, dann gezogen wird, dem mir immer nicht gefällt, wenn sie sagen, du kannst aber nicht sagen, dass dir das Ende nicht gefallen hat, denn das war ja echt so, oder du kannst aber nicht sagen, dass der langweilig war, denn das war in Wirklichkeit auch so. Aber es ist halt ein Spielfilm so und ich denke mir dann, wenn du halt diesen realen Film nimmst und der ist an der Stelle langweilig, dann hast du ja dir vielleicht für die Stelle den falschen Film die falsche reale Begebenheit ausgesucht und ja, würde ich halt einem Film jetzt nicht automatisch quasi so einen Daumen nach oben geben, so du hättest da nicht mehr draus machen können, ja, wenn das verständlich war, was ich gesagt habe. Das
ist ein guter Punkt tatsächlich, finde ich, weil André, wir haben ja auch zuletzt auch ein paar Dokumentationen gesehen. Netflix ist da ja auch sehr immer vorne mit bei, was diese True Crime Dokus angeht. Man kann natürlich, wenn, so wie Pascal es eben gesagt hat, sagen, ja, warum dreht ihr denn, wenn ihr es so detailliert und so akribisch macht, warum macht ihr denn nicht eben so eine Doku draus, wie eben jetzt zum Beispiel The Night Stalker auf Netflix zum Beispiel, ne?
Ja, schon, aber auch da wieder, das ist ja auch wieder, da geht's ja so um Rekonstruierung, da geht's ja um wirklich Zeitzeugen, also der Ansatz ist ja trotzdem anderer. Also,
aber er hat auch den Mittelpunkt auf den Ermittlern. Zumindest der Night Stalker.
Das stimmt durchaus, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist ja, also der Doku fühlt sich trotzdem mal anders an, weil wie gesagt, da geht's ja mehr um den wirklich den krassen Realismus abbilden. Und Zodiac, so nah dran er sein will und ist und faktisch, es ist trotzdem ein Spielfilm. Und das erkenne ich halt, den Unterschied fühle ich trotzdem beim Gucken. Also wenn ich eine Night Stalker-Doku gucke, habe ich ein ganz anderes Level an, ich gucke jetzt was, als wenn ich halt einen Film, trotzdem immer noch einen Film gucke, auch wenn der Fall dahinter real ist. Ja, dann habe ich halt hier Schauspieler, die ich kenne, die das eben verkörpern. Das ist ein anderes Spielgefühl. Wenn ich eine Doku sehe mit den echten Menschen, mit den Zeitzeugen, mit den rekonstruierten Tatorten und so weiter, das erzeugt bei mir trotzdem eine ganz andere Art von Zuschauen, des Zuschauens, sag ich mal. Von daher, ja, verstehe schon, was du meinst, aber sind für mich trotzdem zwei Paar Schuhe am Ende des Tages. Was Pascal sagt, sehe ich trotzdem, ich verstehe den Punkt so, ja, natürlich. Ich meine, ein Film sollte irgendwie unterhalten und ich verstehe, wenn man den Aspekt des, also was ich vorhin sagte, so, oder was Chris auch gesagt hat, dass der Film halt versucht, den Zuschauer so ein bisschen mitzunehmen auf dieses, okay, der Fall stagniert jetzt hier und gleichzeitig soll der Zuschauer auch merken, wie es halt nicht vorangeht, so. Natürlich kann das auch hinten losgehen, ne, ganz klar. Das nimmt dann halt nicht, holt dann nicht jeden ab, so. Also mir ging es auch halt so wie Chris. Ich fand den auch durchgehend trotzdem spannend, weil ich immer wieder weitermachen, mitmachen will und obwohl ich den Fall kenne und weiß, wie er ausgeht, habe ich irgendwie das Gefühl, immer Fincher erzählt mir gleich irgendwas Neues, was noch keiner wusste. So kommt der Film mal für mich so ein bisschen rüber, so. Gleich holt er noch irgendwas aus dem Ärmel. Aber ich verstehe auch Pascal total, wenn er sagt, so, das ist halt ein, das ist dann ein Feature vom Film, das ihn nicht abgeholt hat, wo er dann einfach auf die Uhr geguckt hat, so nur. Also verstehe ich beides.
Das war aber gar nicht so auf diesen Film jetzt bezogen, tatsächlich.
Also sondern generell.
Mehr allgemein, okay. Auf, generell auf die Frage, wie gehe ich so mit solchen Filmen um?
Okay, okay.
Also, minimal, vielleicht später im Detail im Fazit habe ich so ein, zwei Punkte, wo das ein bisschen zutrifft. Aber das, was du jetzt, glaube ich, meinst, dass halt in dem Moment, wo quasi die Ermittlungen stecken bleiben, damit habe ich tatsächlich null Probleme. Das hat mir bei dem Fall gut gefallen.
Ah, okay, das klang gerade so ein bisschen, als ob das jetzt auch hier eher so. Nee. Okay, okay, nee, alles
klar. Das war so ein grundsätzlicher Abriss über diese Art von Filmen.
Hm, sind wir verstanden, okay.
Also wenn wir eins bei Devils and Demons nicht wollen, dann ist es Twist, deswegen wechsle ich jetzt das Thema. Nein. Aber
dann hätten wir niemals Hellraiser aufnehmen dürfen.
Ja, aber du hast einen guten Punkt eben noch genannt. André, ich finde auch, das macht Fincher tatsächlich wirklich stark, oder das Drehbuch macht es stark, dass zum Beispiel, also wir wissen, kennen ja das Ende des Falls, beziehungsweise das offene Ende sozusagen, und trotzdem, wenn zum Beispiel Graysmith ist doch da im Gefängnis einmal zwischendurch und bekommt doch dann mitgeteilt von der einen Frau, ich weiß leider nicht mehr, wer sie war.
Linda, glaube ich, also heißt die, das ist
Linda,
ja. Bekommt sie doch dann quasi, nee, der heißt nicht Philipp oder so. Und dann er geht dann schon raus und sagt sie, Lee heißt er. Lee, genau so heißt er. Und dann denkst du, oh, da geht auf einmal auch bei Graysmith so die Sonne auf einmal auf. Krass, das ist genau die Information, die ich brauchte. Und du weißt als Zuschauer eigentlich, okay, das führt trotzdem ins Nichts, aber trotzdem freust du dich mit, so.
Ja, und denkst du, ah, endlich, nettlich neuer Clou, ja. Weiter geht's, ja, stimmt. Ja.
Das macht er schon clever. Lass uns mal ein bisschen auf ein paar erinnerungswürdige Szenen im Film eingehen. Wir haben auch schon ein paar angedeutet. Da sind natürlich zum einen, die nehmen wir mal vorweg, eben genau diese Mordsequenzen, die wirklich alle, ja, wie gesagt, spektakulär sind sie in dem Sinne gar nicht, aber sie sind grandios irgendwie gleichzeitig wieder inszeniert. Allein die Eröffnungsszene mit dem jungen Paar, was sich da quasi auf diesem Lovers Lane Hügel dort trifft, um ein bisschen rumzumachen dort, und dann anschließend der Zodiac Killer quasi von hinten an sie heranfährt, aussteigt und ja hinrichtet sozusagen. Also der junge Mann überlebt da ja das Ganze zum Glück. Auch genial gemacht übrigens, dass der Film mit ihm beginnt und auch mit ihm endet, fand ich auch ziemlich smart gelöst. Aber das ist schon ziemlich krass, krasse Szene auch. Und das ist halt wieder das Interessante. Wir haben eben gesagt, das sind eben keine Horrorfilm-Kills. Dementsprechend sind sie in dem Sinne, so was jetzt so Splatter und Gore angeht, worüber wir ja sonst hier reden, die spielen ja überhaupt keine Rolle hier. Und trotzdem wirken diese Taten, die hier zu sehen sind, trotzdem unfassbar hart, ne? Zum einen natürlich, weil wir wissen, dass sie wahr sind und so geschehen sind, aber sie wirken auch einfach so kühl und so gewissenlos und so, ja, wie drückt man es aus, André? Ja, so
ja, die Inszenierung ist halt gekonnt kalt, genau. Sie ist stilsicher. Sie ist so stilsicher, dass es unangenehm wird. Weil Fincher einfach dieses Händchen für, also ist es egal, ob das die erste Szene im Auto, die halt im Dunkeln stattfindet, oder später die im helllichten Tag quasi an diesem See, beide sind auf ihre Art gleich unangenehm. Allein, also bei dem ersten, das ist ja der einzige, sag ich mal, Horrorfilmaufbau, den du so ein bisschen hast. Er fährt ja erst ran an sie, fährt nochmal weg und kommt ja dann wieder. Und er leuchtet ja dann so mit der Taschenlampe ins Fenster. Und der junge Mann, der das dann überlebt auch, der denkt ja, das wäre die Polizei.
Ja.
Weil er denkt ja, sie werden kontrolliert und macht sogar ein freiwilliges Fenster rund. Das erzählt er auch in dieser Doku, die auf der Blu-ray drauf ist. Das finde ich halt so krass.
Hast du ihn verstanden, ja?
Wow, Chris. Der erzählt eben, dass er dachte, das wäre die Polizei, sie werden kontrolliert. Deswegen hat er sogar freiwillig eben das Fenster runtergekurbelt und dann, ja, als dann losging, dass auf ihn geschossen wurde, hat er halt in dem Moment realisiert, ja, okay, wahrscheinlich ist es nicht die Polizei, oder beziehungsweise er hat noch so, er schreit ja auch so von wegen, so eine why are you doing this, also warum machen sie das? Ja. Er dachte, als wäre ein Polizist erst noch lange Zeit, bis er dann wirklich realisiert hat, nee, das ist kein Polizist, das ist irgendein Killer halt. Aber ja, dieser Aufbau halt davon, der ist so stilsicher. Er ist halt nicht überbordend, er ist, wie gesagt, nicht exploitativ, aber er ist hart, er ist kalt und er ist stilsicher. Und trotz allem sind ja auch ja die, du siehst ja alles, ne? Also die Einschüsse und so weiter, es ist ja trotzdem blutig und hart, aber es hat halt überhaupt nicht den Ansatz, jetzt irgendwie zu schockieren durch die Gewalt. Darum geht's halt eben gar nicht. Und es wird nicht so zelebriert, das sage ich ja vorhin schon. Die Morde werden nicht ausgereizt und irgendwie jeder Einschuss jetzt im Detail gezeigt oder so. Ja, darum ging's Fincher ja auch überhaupt nicht, aber der ganze Aufbau davon und einfach diese Kälte und diese Direktheit des Ganzen, dieser Gewalt, die macht es halt einfach so hart dann in dem Sinne.
Und dann gibt's ja den, hast du eben schon angesprochen, eben den Überfall quasi bei helllichtem Tageslicht auf dieser Insel am Strand dort, als ein junges Paar überfallen wird vom Zodiac Killer, Pascal, und das ist, ich fand's wahnsinnig krass, wie spannend und wie gruselig so ein Überfall bei helllichtem Tageslicht dargestellt werden kann, ne? Wie da einfach diese schwarze Silhouette vom Zodiac Killer dort zu sehen ist und wie er auch mit ihnen redet und dieses ganze Gespräch, das ist einfach so richtig schaurig, obwohl die Sonne brütet, das sind bestimmt 30, 35 Grad in der Szene quasi und ich weiß nicht, ich fand das richtig unheimlich. Also war es für die Beteiligten dann sicherlich auch, aber jetzt auch aus cineastischer Sicht unfassbar spannend umgesetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hier merkst du halt einfach auch, wie gut Fincher das ist, darin ist, solche Szenen halt spannend und wie du gesagt hast, unheimlich einzufangen. Und das ist halt auch dann tatsächlich für den Film, denke ich, ganz gut, dass dann der halt trotzdem noch diese Momente hat. Natürlich dann jetzt halt hier in wesentlich kleinerem Umfang, aber wenn du halt dann siehst, wie die Kamera sie zeigt dann so Richtung Bäume, du siehst da hinten jemanden kommen, du kannst es dir als Zuschauer eh denken, was jetzt demnächst passiert, dann guckst du wieder hin, siehst, und ist ja gut da drin, dass du halt, okay, ja, er ist gerade hinter dem Baum, und dann auf einmal steht er halt vor ihnen und das ist tatsächlich halt auch für den Zuschauer, der weiß, was passiert, dadurch, dass die beiden Charaktere, die es dann nachher betrifft, das noch so ein bisschen, oder zumindest der Mann da immer so fleißig am Leugnen ist und dann quasi es relativ lange dauert, bis die den Ernst der Situation anerkennen, auch einfach noch einmal unangenehmer, weil man halt denen dann quasi, es ist tatsächlich ja auch dann wahrscheinlich wirklich, es sind ja reale Begebenheiten und wir sind ja relativ akkurat dran. Ich ärgere mich dann als Zuschauer auch immer so mit, weil ich denke, einfach das sieht auch aus, als könnten die einfach nach hinten runterspringen, irgendwie ins Wasser oder einfach fliehen. Aber es ist ja nicht so, dass sie von Anfang an quasi hoffnungslos unterlegen wären, wenn sie wüssten, was auf sie zukommt. Das finde ich einerseits so unangenehm. Ja,
sie unterschätzen die Situation. Das Gleiche bei, ne?
Ja, genau, sie unterschätzen die Situation. Und auch bei der ersten Szene, stell dir mal vor, weil wir sehen ja im Auto, wie dann, ich glaube, Diane heißt sie, Diane sagt dann, ja, schon immer Mist, und sie weiß ja offensichtlich, und erfahren wir später auch, sie weiß, sie kennt ja den Mörder tatsächlich. Und wenn sie einfach in dem Moment gesagt hätte, wer der Mörder ist, dann hätte der Mensch, der es ja, der überlebt hat, dann das ja gewusst, und dann wäre alles quasi schon sofort gelöst gewesen. Das ist schon, es ist schon super spannend und unangenehm gleichzeitig, weil man halt bei allen Szenen immer so kurz davor ist, dass es halt auch theoretisch, ja, zur Überführung hätte führen können, weil der Mörder jetzt auch nicht so fiktiv genial überklug ist, dass es halt quasi denen keine Chance gibt.
Zumindest bei den Ausübungen der Taten selbst nicht, wie er denn natürlich im Anschluss umgeht mit der Sache natürlich schon. Aber ich finde auch, also ich muss sagen, also ich habe ja wenige Szenen, die mir heute noch irgendwie Angst einjagen, aber diese Szene, wie der komplett in schwarz gekleidete Zodiac-Killer auf das junge Pärchen dazukommt, einfach durch dieses hohe Gas dort, das macht mir Angst, die Szene, muss ich sagen. Also das ist durchaus beeindruckend. Und das ist ja auch nicht die letzte Szene. Ich erinnere an die Szene, in der der Zodiac-Killer die eine Frau mit dem Baby, nee, er fährt bei denen mit, ne? So war das? Nee.
Nein.
Achso, das Auto ist kaputt?
Der Killer trägt sie aus. Ich glaube, ihr Auto ist eigentlich okay. Er hält sie an und sagt, das Auto, der Reifen ist ein bisschen locker, ob er den mal eben festmachen kann. Macht dann den Reifen halt komplett locker, so, damit dann halt sie liegen bleibt. Dann kommt er zurück und sagt, hier soll ich euch mitnehmen. Und dann sagt er ihr, auch unfassbar unangenehm, wenn er dann zu ihr sagt, so aus nichts halt, es wird langsam klar, dass er nichts Gutes vorhat. Und dann sagt er so, ach, bevor ich dich kill, schmeiß ich dein Baby aus dem
Genau,
Fenster.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist auch nur unfassbar harte, ja, psychisch harte Szene irgendwie, ne? Also natürlich sehen wir dann auch nachher, wie sie aus dem Auto gesprungen ist, also das Resultat davon und das Baby ins Gebüsch dort gelegt hat und so weiter, aber allein wie er das so sagt, da kommt später, das kommt später, als die eine Hausdame dort sagt, was er am Telefon gesagt hat, ich muss töten, heute ist mein Geburtstag und sowas. Das sind so diese Zitate, die da fallen, die sind schon echt so in der Wirkung der Szenen, der einzelnen Szenen wirklich echt krass, muss ich sagen. Also das ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Und dann natürlich, André, die erste Befragung von Arthur Lee Allen, ne? Also das soll ja auch so weit gehen, dass der Schauspieler, der den spielt, das war
John Carroll Lynch,
genau, dass der das ja auch komplett einstudiert hat, quasi diese Einzelheiten, auch so einfach, wie er auch die Beine übereinander schlägt, Arthur Lee Allen und sowas, und wie er Dinge formuliert, wie er sie ausgesprochen hat und wie er sie dargelegt hat, dass er das komplett einstudiert hat sozusagen. Das wirkt echt auch krass authentisch, muss ich sagen. Also allein die Art, wie er das artikuliert, fand ich unfassbar beeindruckend, aber auch gruselig irgendwie.
Ja, ich finde John Carroll Lynch eh genial. Also der hat ja auch bei American Horror Story schon Killer gespielt und so, und ach, der hat super viel schon gemacht. Aber er spielt halt öfter mal den Bad Guy, oder zumindest halt irgendwie den Strange Dude, weil das kann er halt sehr gut. Ja, genau, er hat die Aura. Und das passt halt hier super. Also erstmal ist er dir halt generell sowieso unsympathisch schon mal, weil du weißt ja zu dem Zeitpunkt schon, dass er ein Pädophiler ist.
Ja.
weil er hat seinen Job verloren, weil er eben Kinder an der Schule sexuell missbraucht hat. Und deswegen ist er ja per se ja schon mal, also selbst wenn er nicht der Zodiac wäre, willst du ja trotzdem, dass er irgendwie in den Knast nochmal geht. Und das hilft ja schon mal nicht bei der Sympathie. Und dann eben die kleinen Hinweise, die eben die Polizei bisher hat, die sich dann so während dieses Gesprächs halt immer da verdichten ja auch, ne? Also allein mit der Uhr dann, ne? Dass dann Tusky ja dann die Uhr sieht und hier kann ich mal die Uhr haben, sieht super aus, und er dann so widerwillig ihm die Uhr gibt und dann guckt er halt drauf und dann ist es halt, ja, hat er ja vorher schon diese Werbung gefunden, dass es ja nur einen Uhrenhersteller gibt, der Zodiac irgendwie heißt, ja, und der sogar das Zeichen hat und so, ne, und genau die Uhr hat er halt an und solche Sachen, so ganzen kleinen Feinheiten, die da so nach und nach rauskommen.
Alibi, ne? Ja, mein Nachbar kann das bezeugen, aber der ist leider gestorben letzte Woche und
ja, genau.
und das Blut in meinem Auto, nee, was war das?
Ja, genau, wo sie meinen, so, ja, aber nach dem Mord wurden blutige Messer in ihrem Auto gefunden. Ja, damit habe ich Hühner getötet, die ich dann essen wollte.
Ja.
Also, das, was sich da so nach und nach zusammen ergibt, da bist du halt schon so, ja, jetzt nehmt ihn halt fest, so. Aber es geht halt nicht, weil es halt alles nur Indizien sind, keine festen Beweise. Und das macht so wütend einfach nur, und ja, absolut. Also, du weißt es ja nicht, aber es ist, aber alles spricht halt dafür, so, alles einfach, und sie können halt nichts machen.
Ich fand,
darf ich auch ja, noch mal kurz zu der Szene ansetzen, weil ich liebe die Szene und es ist genau wie ihr sagt, halt einerseits finde ich halt John Carroll Lynch, der macht das auch fantastisch, der hat es die Aura, wie ihr sagt, er kommuniziert das auch über den Blick so gut, auch später in der zweiten Szene, wo man ihn dann nochmal sieht, auch einfach, er hat dieses, er bringt so gut rüber, dass ich halt mir immer unsicher bin, ob der sehr dumm oder sehr intelligent ist und halt dabei aber auch einfach offensichtlich, ja, irgendwie krank und hat natürlich auch noch ja, unfassbar böse. Das ist genial. Und genau das, was du sagst, er legt ja auch die ganzen Fakten dann einfach selber offen. So, sie haben ja nicht mal, die hatten ja nicht mal die ganzen Infos zu dieser Zeit der Befragung. Und wenn er dann von diesen blutigen Messern spricht, das bringt er ja selbst auf den Tisch. So, die haben ja gar nicht ihn dazu gefragt. Er sagt halt selbst so, ja, und die Messer auch nicht. Und du siehst in den Blicken der Ermittler so,
ach, stimmt, von welchen Messern,
okay, wobei die ja schon irritiert sind davon, halt, dass er überhaupt schon befragt wurde, ne?
Ja, also deswegen ist die Szene so cool, weil es wirkt so, als ob sie da hingehen und sagen, mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen irgendwie so die Faktenlage verdichten können. Und dann haut er da halt einfach quasi raus. Aber gleichzeitig habe ich immer dann das Gefühl, aber er hat auch so ein Selbstbewusstsein dabei und lässt sich quasi nicht so komplett von der Rolle kriegen, als ob er sich trotzdem hundertprozentig sicher ist, dass er damit durchkommt.
Ich fand es auch krass, ja, wie er denn, ich weiß nicht, welches der Indizien das war, die er dort verraten hat. Ich glaube, das war das sogar mit dem Nachbarn. Ja, hier, ich habe ein Alibi, mein Nachbar hat mich da und da gesehen. Der ist zwar jetzt tot, aber das habe ich dem Ermittler letzte Woche nicht gesagt. Fand ich nicht wichtig. Oder so, ich sagte doch irgendwie so ganz, so wirklich ja, ja, mit so einem Ultra-Selbstvertrauen und so, als ob er die schon da weiß, dass er die einfach an der Nase langziehen will.
Herumführt.
Also, ja, führen wird. Das ist schon ziemlich krass, ja.
Ja, und auch halt das, das haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, auch noch vielleicht habe ich zu sagen, genau, das ist ja auch dieses ganze Kuriosum, wie viele Polizeidienststellen da involviert sind, weil einfach diese Morde in verschiedenen Counties passiert sind und das heißt, es liegt in verschiedenen Zuständigkeiten und wie oft es dann dazu kommt, auch hier wieder, weil du gerade sagst, ne, von wegen so, oh, die erfahren dann quasi, als sie da sitzen erst, ach, der wurde schon befragt, aber von einem anderen County eben, weil das eben Morde waren, die woanders passiert sind. Und wie da auch teilweise Informationen nicht weitergegeben werden, ne? Da gibt's ja diese eine Szene, so von wegen so, ja, ich brauche das und das, können Sie mir das faxen? Nee, wir haben hier noch gar kein Faxgerät und so. Und ist ja Ende der 60er, Anfang 70er so. Ja, und wie können Sie mir das schicken? Ja, ich mach's per Post, aber ich brauch's schneller und so. Und haben Sie das schon bekommen? Nee, habe ich auch noch nicht. Und ne, also Informationen werden nicht weitergegeben, Fakten nicht weitergegeben. Die arbeiten halt alle gar nicht zusammen, sondern jedes County macht so ihren Kram. Jeder will so sein Gebiet abstecken. Hat ja auch sowas von Hoheit erhalten über Fakten und so weiter. Teilweise werden eben Sachen nicht geshared, die dann eben später ja erst dann dann Gyllenhaals Figur ja dann irgendwie rauskriegt, indem er da sich so eingräbt und so. Und du denkst die ganze Zeit nur, Leute, Alter, könnt ihr mal bitte anfangen zusammenzuarbeiten? Das ist ja fürchterlich.
Ja, total. Das hast du da auf jeden Fall. Und da merkst du das dann auch dran. Auch da geht er ja auch total selbstbewusst mit um. Sie fragen ihn ja, weil sie ja noch nicht wissen, ob jetzt diese Tat mit der Schülerin von dem College dort, die dort überfallen wurde und ermordet wurde, ob die da auch auf das Konto des Zodiac Killers geht. Und sie fragen ihn ja, waren sie zu dem Zeitpunkt an dem und dem College unterwegs? Ja klar, aber ich habe da das und das gemacht. Und dann bei dem Mord am Standort, sagt auch, waren Sie hier im Blablabla Valley? Ja, ja, war ich auch, deshalb und deshalb, ich habe ein Alibi. Also es liegt alles auf der Hand, er war zu diesem Zeitpunkt exakt an diesen Orten so auch. Und es ist, ja, das ist schon, das macht dann auch, man bekommt dann diese innerliche Wut auch wieder, weil man eben weiß, und trotzdem können sie ihn nicht überführen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Für mich war tatsächlich cineastisch richtig guter Moment, starker Moment, war es, wie der Film diesen Zeitsprung nach vorne macht. Da ist ja dann so eine Schwarzblende für so ungefähr eine Minute, ungefähr bei 100 Minuten ungefähr, wo dann quasi so ein Loop läuft aus, also das Bild ist die ganze Zeit schwarz, schwarzes Standbild, und dann laufen so Radio- und TV-Reportagen im Hintergrund ab über Bürgerrechtsbewegung, Vietnamkriegsende, und dann laufen ein paar Songs drüber, hier Horse with No Name und sowas, und damit will der Film dir verklickern, okay, in der Zwischenzeit sind auf der Welt ein paar Dinge passiert und wir sind jetzt auf einmal in der Disco-Ära angelangt, sozusagen. Also wir machen einfach einen Zeitsprung um 4 Jahre nach vorne. Und das macht der Film ziemlich gut, finde ich, indem er einfach kurz diese Schwarzblende macht. Das ist eine total unauffällige Szene. André guckt schon wieder so fragend, aber aber die fand ich irgendwie genial gemacht, weil sie halt einfach, ohne es irgendwie jetzt cineastisch großartig aufwendig aufzulösen, zeigt er das damit einfach. Wir machen einen Sprung nach vorne, wir sind jetzt in der Disco-Ära, die Klamotten sind jetzt anders, die Ausstattung in den Gebäuden ist jetzt anders, und die Tränensäcke und von Jake Gyllenhaal, die, wie habe ich es vorhin genannt?
Koteletten?
Nee, hier haben die Augenringe sind schon größer geworden bei Jake Gyllenhaal. Und das hat er gut gelöst, fand ich auf jeden Fall. Aber André, du hast es vorhin auch schon gesagt, diese Zuständigkeiten, die waren ja auch in dieser Netflix-Doku von hier, habe ich auch vorhin gesagt.
Nightstalker?
Genau, vom Nightstalker. Das war ja auch, weil er an verschiedenen Orten tätig war, der Killer. Und die da auch so Probleme mit den Zuständigkeiten hatten und wer jetzt wem vertraut und so weiter. Und ich fand hier das auch interessant, wie beiläufig der Film auch hier so Verfahrensfehler bei der Polizei aufdeckt. Und sie auch nicht ausklammert, dass zum Beispiel direkt nach den Taten dort teilweise die Polizei völlig fahrlässig agiert hat und Leute nicht befragt hat, die da Zeugen waren und solche Geschichten halt alles. Und das erzählt auch eben genau in dieser Szene, als die Haushälterin dort von wem war sie nochmal die Haushälterin?
Oh ja.
Ja, egal. Eine Haushälterin jedenfalls, wo der Zodiac.
Also von dem Lettering-Experten, von dem Handschrift-Experten?
Nee, von dem ist sie nicht, von dem Reichen, der am Anfang der Weihnachten Urlaub gemacht hatte und dann hat
ist
sie mit dem Zodiac telefoniert. Nein.
Ach so, okay.
Der ist ja gar nicht so reich. Das ist irgendwie so ein reicher Sack, der irgendwie Privatpost bekommen hat.
Genau. Das ist ja das, wo sie dann auch sagt, ja, hat angerufen und hat gesagt, ich muss töten, heute ist mein Geburtstag. Und dann ermittelt er und so eine Sachen halt, die eigentlich schon rausgekommen sind und die eigentlich auch manche Leute wissen, aber sie einfach nicht weitergegeben haben. Und das fand ich auch wieder so, war wieder krasse Aha-Erlebnis. Aber ich muss sagen, das ist vielleicht die Szene, glaube ich, in der der Film sich, das ist jetzt eine Vermutung, cineastisch und spannungstechnisch dann doch etwas Freiraum genommen hat. Und das ist die Szene, als in der Graysmith quasi von diesem Filmvorführer, von diesem Kino dort mit nach Hause genommen wird. Und da diese ultra krasse Spannung auf einmal sich aufbaut, als Graysmith auf einmal denkt, okay, ist er jetzt der Zodiac-Killer? Und er dann noch sagt, ja, ich hab hier bla 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 im Keller, kommen Sie doch mit runter. Und er sich fragt, es gibt aber nicht so viele Häuser mit Kellern und so, kommen Sie mit runter, und auf einmal so alles so duster und dunkel und er versucht ja auch panisch da zu flüchten dort. Oh, da muss ich sagen, da war ich wieder ein bisschen schwitzig unterwegs, als die Szene wieder kam. Aber ich glaube,
ist ja auch nicht ohne Grund. Ich meine, es geht ja darum, dass jetzt wieder der Handschrift wieder, also der Hauptermittlungspunkte ist ja die Handschrift eben aufgrund dieser vielen Briefe des Zodiac-Killers, wobei ja auch nicht alle von dem Richtigen sind. Wir haben eben schon gehört, ne, der Polizist hat welche geschrieben, aber es gab ja auch viele Trittbrettfahrer, die auch Briefe geschrieben haben. Das heißt, man wusste immer gar nicht mehr, welcher ist eigentlich der richtige Zodiac-Killer und wer ist Nachmacher und so weiter. Und jedenfalls, er ist ja dann mit diesen Plakaten da, weil der Lee ja in diesem Kino mal gearbeitet hat und jemand hat ihm gesagt, er hat halt diese Plakate handschriftlich beschrieben und deswegen ist er ja da.
Genau, und da hat doch Moment, diese Kausalität mit diesem Most Dangerous Game Film, ne?
Das ist genau, Most Dangerous Game, und dann geht er eben zu diesem Kinovorführer, wo der Lima gearbeitet hat, und dann sagt der Kinovorführer ja so, nee, die Plakate hat er nie gemacht. Die hab ich alle gemacht.
Ja.
Und dann ist er so, oh fuck, genau.
Aber du als Zuschauer aber auch, du denkst auch, oh fuck.
Das meine ich ja, ne, genau. Und das Ding ist halt, die Szene löst er aber auch nicht richtig auf.
Ja, doch schon. Also er lässt ihn ja raus.
Ja, klar, natürlich, in dem Sinne dann schon. Aber trotzdem ist es natürlich weird, ne? Wenn er sagt, okay, die Handschrift, bei der Ermittlung kam raus, die Handschrift dieser Plakate war bisher das Nächste, was an den Briefen dran war. Und dann sagt der Filmverführer, ich habe die gemacht, ne? Also ist ja. Das wird ja auch nie genau dann beleuchtet so, aber ja.
Aber ich finde auch, der Film lässt es ja zumindest auch nicht so erscheinen, als ob diese ganze Handschriftnummer, auf der reitet der Film ja schon ordentlich rum. Und ich hatte jetzt auch nie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das jetzt, auch wenn das nicht ernst zu nehmen ist, aber auch kein DNA-Test. Und auch dadurch, dass der auch teilweise einmal von Toski versucht wird, quasi zum Protégé von dem Sherwood, war das ja der alte Handschriftexperte, zu gehen, um quasi einfach hier, du machst doch auch Handschrift, gib mal eine andere Meinung als dein Chef, so nach dem Motto, ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Und am Ende klappt das ja sogar irgendwie. Also es ist schon, ich finde das irgendwie, ich finde trotzdem, die Spannung in dieser Szene war krass. Und das war auch super aufgebaut.
Die Spannung war der Hammer,
Rick Marshall.
Es gab ja damals zu DDR-Zeiten auch so einen berüchtigten Fall, den Kreuzworträtsel-Mord. Haben wir auch bei True Crime Germany besprochen, falls da jemand hören will. Da ging es darum, dass ein kleiner Junge entführt und getötet wurde von einem Kinderschänder und dass die Leiche des Kindes dann in einem Koffer gefunden wurde an einem Bahngleis. Und in diesem Koffer waren dann eben die Leichenteile von dem Jungen zu finden, aber eben auch gelöste Kreuzworträtsel. Und man hat dann auch anhand dieser Kreuzworträtsel, anhand der Schriftproben versucht dann eben den Täter zu finden und hat dann irgendwie von zigtausenden Leuten aus Leipzig sozusagen Schriftproben genommen und sowas alles. Also das hatte mich auch so ein bisschen irritiert, dass sie da, also das ist jetzt nicht Kritik am Film, sondern irgendwie so ein bisschen, nenne ich es mal, Kritik an den wahren Ermittlungen, dass sie da, soweit ich weiß, nicht so mitgearbeitet haben. Fand ich ein bisschen seltsam irgendwie, aber ja.
Ja, weil die wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, vielleicht einfach da in den USA nicht so eine Art Datenbank hatten. Also das zeigt der Film dann ja, hatten wir es ja schon erwähnt, wirklich
sehr gut. Du hast ja die Schriftprobe jetzt quasi, obwohl die Schriftprobe ist ja Quatsch, weil das ja, doch, war ja handgeschrieben. Und dass sie dann quasi Leute eingeladen haben oder Leute vor Ort sogar unangekündigt zu Hause besucht haben, hier gib mal eine Schriftprobe ab, schreib uns mal diese 5 Sätze ab. Da brauchst du ja erstmal keine Kartei für.
Nee, das stimmt, ne? Das kann sein.
Aber
weil ich jetzt mich auch wieder frage, ob dann haue ich natürlich die krasseste Sauklau raus. Aber keine Ahnung, ich stecke da auch jetzt in dieser, wie das funktioniert mit der Handschrifterkennung, nicht so drin. Vielleicht kann man das ja auch nicht so gut verstecken.
Naja, ist mir nur aufgefallen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse, spannende Szene. Und da habe ich auch so ein bisschen, das habe ich jetzt auch nicht ganz nachlesen können, inwiefern das jetzt stimmt, weil das natürlich auch irgendwie ein krasser Zufall ist, ne? Dass der Lee dort, Lee Allen dort gearbeitet hat. Und das ausgerechnet sein Chef sozusagen, denn auf einmal diese Handschrift hat, das fand ich sehr zufällig irgendwie so ein bisschen. Und ich bin mir da, lege ich jetzt keine Anführungsfeuer, aber ich fand, das war schon sehr ausgedacht, wirkt auf mich.
Naja, vor allem, es gab ja keine Zeugen im Sinne. Das kann ja nur von Graysmith selbst dann stammen, dass er das so erlebt hat.
Und das muss man halt dazu sagen, bevor Pascal Scholl noch kurz, dass halt Graysmith sich auch in seinem Buch und generell bei seinen Recherchen und Ermittlungen im Laufe der Jahrzehnte auch sich in gewisse Dinge auch reingesteigert hat. Also das merkt man auch, ich habe da auch noch ein bisschen nachgelesen, er hatte auch irgendwelche okkulten Morde, hat er dem Arthur Lee Allen noch zuschreiben wollen und irgendwelche mit ganz vielen Ritualen und mit Mondwechseln und hier all so ein Kram. Und das war dann schon auch sehr obsessiv, was wir vorhin schon gesagt haben. Und da war mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Quatsch dabei. Und da ja nun mal dieses Drehbuch auf dem Originalbuch von Graysmith basiert, gehe ich mal davon aus, dass deswegen die Szene im Film drin ist. Du wolltest was sagen, Pascal?
Ja, ist doch nicht irgendwie, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber der im Kino war doch dieser Rick Marshall. Da ging es doch eine Zeit lang gar nicht mehr um den Lee, oder? Habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm? Da geht's ja um den Typen, der dann den Tipp quasi per Telefon erst an Graysmith und dann an den Sherwood gegeben hat, dass ja dieser Rick Marshall das ist und der arbeitet in dem Kino. Und ich habe auch, glaube ich, geguckt.
Achso, André hat eben gesagt, Zodiac, dass Lee da gearbeitet hat.
Achso, ich glaube, ihr hattet das. Ja, okay, aber nee, nicht, weil ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher war, ob das dann doch der gleiche ist, aber ich glaube, das sind schon zwei Personen, ne?
Das sind zwei verschiedene, ja. Ich glaube, nee, du hast recht, da war es dieser Rick Marshall. Ja, du hast recht. Das war der, den hatte ich gleich auf dem Schirm gehabt, genau. Es sah ja so viele Namen und Indizien.
Ja,
immer Grace's Schlussfolgerung war ja auch, dass es zwei Killer geben könnte, ne?
War auch eine Vermutung,
ja. Okay, legen wir uns mal jetzt nicht hier ins feuchte Wasser. Wow. Aber ja, also wer genaueres zu dem Fall wissen will, sollte selber nochmal nachlesen. Was mich an dem Film vor allem beeindruckt, ist es, wie der Film den Zeitgeist einfängt. Also das ist ja wirklich das, was ich liebe, was für mich eben auch Kinomagie so ein bisschen auszeichnet, wenn du so einen Film hast, in den ich mich reinlegen kann. Weil alles an dem Film wirkt authentisch, wirkt vom Zeitgeist her absolut nachvollziehbar. Und ich fühle mich einfach wie in dieser Welt, in die der Film spielt, gefangen sozusagen, im positiven Sinn. Also ich bin einfach mittendrin und ich finde, Zodiac gehört da auch zu und da haben, das ist natürlich auch kein Zufall, also die haben sehr viel Research dort betrieben und man hat ja eben auch, was ich vorhin gesagt habe, in den Originalunterlagen des Falls recherchiert. Das trägt zum Beispiel das erste Mordopfer, Diane war, glaube ich, ihr Name, ne? Die trägt zum Beispiel exakt nachempfundene Klamotten, die auch damals an ihrer Leiche sozusagen gefunden wurden. Und ich fand die Musik, über die haben wir noch nicht geredet, weil wir jetzt auch noch nicht aufs Audiovisuelle so eingegangen sind, ich fand die Musik unfassbar gut. Die hat mich so ein bisschen auch an so einem Film Noir so ein bisschen erinnert, aber generell die Ausstattung einfach an der Grenze zur Perfektion. Die Autos, die Klamotten, auch diese Szenen im San Francisco Chronicle dort in der Redaktion, fand ich auch genial. Da hatte ich noch im Making-of gesehen, sie haben dort sogar aus der Zeit die originalen Zeitungen nochmal rekonstruiert, also aus den Monaten vorher. Exakt jeden Artikel, den es damals gab, haben sie aus den Archiven wieder so zusammengelegt, wie er damals auch in der Zeitung veröffentlicht wurde, und haben sie als Requisiten einfach dahingelegt, damit die Schauspieler sich sozusagen authentischer in ihre Rollen einführen können. Das ist halt auch wieder diese akribische Arbeit von Fincher, der auf sowas besteht dann halt auch, ne? Und das fand ich auf jeden Fall genial. Dann hat der Film allerdings auch so eine Sache, da weiß ich nicht genau, ob ich das gut finde oder nicht. Da interessiert mich auch mal eure Meinung. Und das ist so eine Sache, die fällt den wenigsten Leuten auf. Aber wer sich schon mal ein bisschen mit dem Zodiac-Film beschäftigt hat, der weiß auch, dass der so ein bisschen als ein, ja, CGI-Trademark-Projekt von Fincher gilt. Das sieht man im ersten Moment nicht, aber tatsächlich ist ein Großteil des Films besteht komplett aus CGI. Und da hast du eben das Blut zum Beispiel, auch wenn es gar nicht so auffällt, also gerade zum Beispiel bei der Schießerei am Anfang, beim ersten Mordfall zum Beispiel, das sind alles keine Quips oder sowas, das ist alles komplett CGI. Weil Fincher hat gesagt, wenn ich jetzt hier mit echtem Blut hantiere und mit Blutpäckchen, ich lasse jede Szene 50 Mal drehen, wie oft wollt ihr eigentlich das Auto putzen, ne? Also sozusagen. Und deswegen hat er da auf CGI bestanden und auch diese ganzen Stadtpanoramen, wenn zum Beispiel die Kamera auf San Francisco zugeht und sowas, du denkst, oh, cool, krasses Panorama, komplett CGI. Die Haare auf Jake Gyllenhaals Hand, CGI. Alles CGI in dem Film. Ich habe da, das werde ich jetzt auch für die Zuschauer, die den Film nicht kennen, werde ich im Laufe des morgigen Tages auf Twitter auch noch eine Szene aus dem Making-of hochladen, die ich abgefilmt habe. Da sieht man es halt perfekt, wie Mark Ruffalo einfach so erinnert ihr euch, als Mark Ruffalo zum ersten Mal auftaucht in dem Film, als sie dort diesen Taxi, bei dem Taxi das ermitteln. Bei dem Überfall auf dem Taxi. Und quasi ne, San Francisco dort im Dunkeln und dann geht da ja die Straße so hoch, alles CGI. Es steht einfach nur vom Greenscreen, ja, komplett. Ach, krass. Und das ist halt, der Film ist quasi berühmt dafür, weil eben Fincher halt auch so ein Perfektionist ist, der lässt sich halt auch nicht mit schlechten CGI irgendwie abspeisen, auch diese Kamerafahrten, wenn man von oben die Autos durch San Francisco fahren sieht, alles CGI. Nichts gefilmt aus der Vogelperspektive oder so.
Wahnsinn.
Ja, und das ist echt krass. Und so, und da bin ich auch ehrlich, da habe ich dann auch kein Problem. Also man weiß ja, wir sind ja alle so ein bisschen CG-Kritiker, aber wenn das so unauffällig ist, wie bei diesem Film, dann sage ich, dann ist das auch richtig. Dann ist das okay. Dann kann man das so machen. Wenn es mir als Zuschauer nicht auffällt oder erst, wenn ich es weiß, ist es optimal gelöst. Und ihr habt es ja scheinbar auch nicht mitbekommen.
Nee, wollte gerade sagen, ja, okay. Nee, dann gehe ich, geh ich da, echt? Okay, Pascal, da bin ich gespannt.
Es gibt ein, zwei, das, was du gerade meintest, diese Top-Down-Sichten, wo du schon siehst, dass das nicht, zumindest in HD siehst du schon, dass das jetzt nicht wirklich gefilmt wurde aus einer Drohne oder einem Helikopter, so. Wo ich mir auch gedacht habe, dann offensichtlich, weil, ja, für diese kleine Zwischenszene jetzt da quasi so ein, nach Stock-Footage sah das auch nicht aus. Aber da, also jetzt das mit den Haaren oder so an den Händen, nein. Also ich habe da jetzt auch nicht jedes CGI erkannt. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Szene mit Mark Ruffalo, da habe ich es auch nicht gesehen.
Ich schicke euch das mal parallel. Dann könnt ihr euch das angucken. Und warum man das natürlich alles so machen konnte, und das ist vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, ist, dass der digital gedreht wurde. Und ich finde, gerade bei einem Film, der eben in den 60ern und 70ern spielt, ist es eigentlich geil, wenn er wirklich auf Film gedreht wird, wenn du auch so ein bisschen diesen gritty Look hast und so ein bisschen Filmkorn drauf hast. Und das hat der Film halt gar nicht. Der löst das so ein bisschen über Coloring, über Nachträgliches. Aber ich finde, dieser digitale Look, der passt nicht immer zu 100% auf jede Szene. Also es gibt ein paar Szenen, die auf Film gedreht wurden. Das sind dann die Slow-Motion-Szenen. Aber alles andere wird mit Digitalkamera gedreht. Und das finde ich, also wenn ich was am Film kritisieren kann, dann das. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass es ein bisschen noch diesen filmischen Look so aus dem modernen Hollywood 70er-Jahre Kino hat, aus dem New Hollywood.
Ja. Ich finde das bei dem CGI ganz spannend. Ich habe jetzt auch nochmal danach, also mir ist es halt wirklich nur in diesen ein, zwei kurzen Momenten aufgefallen. Und danach habe ich dann auch noch mal ein bisschen geguckt und jetzt schon, du hattest ja auch, glaube ich, auf deiner Letterboxd-Rezension mal vor ein bisschen was dazu geschrieben. Und das sind halt auch die Momente, wo ich sage, da habe ich dann auch wiederum eigentlich gar keine Schmerzen damit. Denn wenn man sich mal so Filme anguckt, ich habe da zuerst an Wolf of Wall Street gedacht, wo auch verdammt viel Greenscreen ist. Und ja, es gibt da auch Szenen dann auf dem Boot und so, da siehst du es, aber es gibt auch andere, wo du es meiner Meinung nach eigentlich nicht siehst und trotzdem wurde da auch ganz viel vom Greenscreen gedreht. Und gerade, aber immer in diesen Filmen, wo du halt denkst, ja gut, das kannst du ja on location drehen und da passiert ja auch nichts, was es nicht quasi in echt eh gibt, dann hinterfragt das Gehirn ja auch gar nicht so sehr, als wie wenn ich jetzt Transformers gucke und ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist und dann suche ich und dann erkenne ich, aber wenn ich jetzt jemanden an der Straße, also quasi einfach nur irgendwie durch San Francisco laufen sehe, dann und das sieht anständig aus und ich habe jetzt irgendwie, dann ist es direkt organischer und das finde ich dann bei da wieder vollkommen okay. Und ich glaube auch so Filme wie Creed und so, auch da immer der Boxring quasi von einem Greenscreen oft umgeben, gar keine Probleme mit und ist halt auch trotzdem aber irgendwie beeindruckend, dass es dann in anderen Filmen doch noch so auffällt. Also so ein richtig 1:1 fotorealistischen Hulk, wenn wir jetzt schon eben mal kurz dabei waren, gibt's dann halt doch nicht, aber naja.
Ja,
bei der Szene, die du jetzt geschickt hast, muss ich sagen, also mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen beim Gucken. Aber bei der Szene, du hast die jetzt geschickt, wo er sich so umdreht und dann siehst du so quasi die leere Straße hoch, ne, ja, im Dunkeln genau. Und so. Da habe ich mich schon gefragt, so, okay, krass, wie leer diese Straße ist, also in so einer Metropole irgendwie, dass da wirklich gar niemand ist. Da war ich schon so, okay, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich dachte mir, okay, vielleicht Straße abgesperrt wegen dem Mord und so. Aber ja, ich habe mich kurz gefragt, weird irgendwie, aber ich habe es echt nicht erkannt. Nee, also hätte ich so jetzt nicht gesehen. Dafür war es zu schnell auch vorbei und so. Also hätte ich wirklich so jetzt nicht sagen können, ohne mich damit zu beschäftigen. Nee, also das ist dann schon sehr gut eingebettet.
Auch die Szenen, die Pascal meinte, die er so ein bisschen entlarvt hat, diese Vogelperspektivschatz, da haben sie zumindest, auch wenn es, wie gesagt, bei Pascal nicht ganz funktioniert hat, auch versucht, sie eben nicht so simpel zu gestalten, sondern wirklich dynamisch zu machen. Da laufen dann zum Beispiel auch CGI-Menschen rum, die einen Hund Gassi führen und sowas, wo du dann automatisch dein Gehirn vielleicht sagt, ja, okay, warum sollten die bei CGI jetzt auf so eine Details achten? Aber das, finde ich, haben sie schon echt, echt gut gelöst. Und sie waren halt wirklich, und das fand ich wirklich irre, dass sie zum Beispiel bei diesem Doppelmord auf der Insel, die sieht heute ein bisschen anders aus. Und sie haben dann die Insel nachkonstruiert. Das heißt, sie haben Bäume an einigen Stellen ausgerissen, um sie an den Stellen, in denen die Bäume damals standen, wieder einzupflanzen, damit sie 1:1 den Schauplatz rekonstruieren können. Und das, okay. Das wirst Fincher halt, ne? Das,
also akribisch waren sie auf jeden Fall. Das kann man der ganzen Produktion auf jeden Fall nicht absprechen.
Wie hat dir denn der Look gefallen, generell, André, des Films?
Also abgesehen vom CGI, das mir nicht aufgefallen ist. Nee, mag ich sehr. Also ich gebe dir recht mit dem Filmkorn und so, mit dem Gritty. Ja, das auf richtigem Film zu drehen, hätte dem Film noch mal eine Spur mehr Authentizität vielleicht gegeben. Aber ich finde, was sie dann daraus gemacht haben, trotz digital, sieht er auf keinen Fall billig aus.
Nee, also sowas auch nicht gemeint.
Ja. Aber das assoziieren ja viele damit, ne? Wenn sie dann auf digital gedreht, das sorgt ja oft leider dafür, dass der Film einfach so eine gewisse, dass mir so eine gewisse Ästhetik flöten geht.
Also es gibt man muss ja dazu sagen, das ist das, wenn wir öfter mal hier davon reden, dass manche Filme billig aussehen, weil sie digital gedreht wurden, man muss natürlich unterscheiden, es gibt natürlich auch Digitalkameras für 50.000 Euro und welche für 50 Euro. Und wenn wir meckern, dann sind es meistens die billigen Horrorfilme, die mit 50 Euro Kameras gedreht wurden.
Genau, dann ist es halt Wrong Turn 6 und nicht Zodiac. Und also trotz Digitaldreh sieht das wirklich alles gut aus. Ich mag die Ich finde so dieses ganzen Sets, egal ob das jetzt beim wie heißt die Zeitung?
San Francisco Chronicle.
Chronicle. egal ob es im Chronicle in der Redaktion ist, das sieht eigentlich gar nicht so besonders aus. Sieht halt einfach aus wie so ein Großraumbüro. Aber es hat einfach direkt so eine, es ist so stilsicher wieder. Einfach, sage ich ja, das selbe Begriff, wie ich bei dem Mord benutzt habe oder bei dem Morden. Fincher weiß einfach, wie er wirklich stilsicher Sets einfach platzieren muss und wo die Figuren platzieren muss, damit das auch irgendwie eine gewisse Greifbarkeit bekommt. Ich fühle mich immer, als ob ich dabei stehe. Ja. Ich fühle mich bei dem Film ständig, als ob ich nebendran stehe und das mithöre, was die da besprechen. Ob das jetzt eben der Chronicle ist, ob das abends nachts im Auto ist, wenn morgens halt hier Toski seinen Kollegen abholt oder umgekehrt. Wenn sie da durch die Nacht fahren und übermüdet mit Kaffee noch drüber diskutieren und Toski will irgendwie Kekse haben und zum Frühstück. Und,
ja, sein Essensverhalten ist ja eh sehr lustig in dem Film.
Genau, dann fühle ich mich, als ob ich auf dem Rücksitz irgendwie sitze oder ob das halt bei den Tatorten ist oder ob das in diesem Wohnwagen ist, bei der Anführungszeichen Hausdurchsuchung, in diesem Bungalow oder ob, ist egal wo. Ich fühle mich immer, als ob ich dabei bin. Es ist so viel Nähe da, es ist so viel Liebe zum Detail drin, dass du dich in diesen ganzen Sets so gut verlieren kannst und ja, wie gesagt, vor allem, also das Wort der Stunde bei dem Film ist Stilsicherheit, also da merkst du einfach, Fincher kann halt einfach inszenieren, so dass das Screenplay ist halt auch fantastisch, so alles greift so fantastisch ineinander bei dem Film, das macht halt einfach richtig viel Spaß, da zuzuschauen, da abzutauchen. Und es gibt halt im ganzen Film auch bei der Lauflänge jetzt irgendwie auch nichts, wo das irgendwie mal rausfällt, wo du merkst, oh, da hatten sie vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr viel Zeit oder hatten sie einen schlechten Tag so. Das zieht sich halt wirklich durch, egal auch nach Zeitsprung, spielt keine Rolle, in welcher Zeit wir uns im Film befinden. Das ändert auch daran nichts. Also ich finde, das hat wirklich alles so einen unfassbar wertigen Look und alles sieht so authentisch aus und wir haben jetzt schon gesagt vorhin so, auch mit den Details, die für diesen Zeitsprung dann realistisch wirken lassen und da die zeitliche Einordnung so ein bisschen mitbestimmen. Das ist alles wirklich einfach auf den Punkt irgendwie und das kann man sich richtig schön drin reinfallen lassen.
Das fand ich, wurde auf Letterboxd und auf IMDb auch so ein bisschen kritisiert und da muss ich dann noch sagen, dann gucken die Leute halt auch leider nicht genau hin, weil da wurde kritisiert, da sind die Zeitsprünge sind nicht erkennbar in dem Film, nicht genau genug und er springt zu viel hin und her, aber ich meine, die haben sich so viel Mühe gegeben bei der Ausstattung und bei der ganzen Inszenierung, das sieht man halt einfach obvious, dass das eine andere Zeit ist, dann fehlt es vielleicht dann halt auch einfach so ein bisschen an Aufnahmevermögen oder so oder an Aufmerksamkeit. Also ich finde, der Film macht das klar und deutlich. Aber wie ging's dir, Pascal? Wie hat dir der Film audiovisuell gefallen?
Oh, auch doch insgesamt sehr gut. Ich finde auch tatsächlich der Zeitsprung, da stimme ich dir zu, ich finde schon, dass man das sieht. Und ich mag auch, wie der Film dann tatsächlich immer noch mal so kleine Besonderheiten, vielleicht ist das auch nur für mich eine Besonderheit, einbaut, um noch mal so ein bisschen zu demonstrieren, dass wir halt uns jetzt schon noch mal ein paar Jahrzehnte zurück in der Vergangenheit befinden. Ich fand zum Beispiel dieses, aber vielleicht bin ich doch einfach ungebildet und kannte das nicht, aber ich wusste nicht, dass es halt solche Polizeitelefone damals gab, einfach, die halt sie halt aufschließen konnten, um halt von überall mal schnell quasi mit der Polizei telefonieren zu können, wenn ihr euch an die eine Szene erinnert, wo er da, sowas finde ich super charmant, auch wenn das jetzt, sorry, nicht so viel mit dem Audiovisuellen zu tun hat, aber ja trotzdem so ein bisschen, wenn es darum geht, den Zeitgeist einzufangen und einfach nochmal so ein bisschen die Zeitreise zu machen, aber davon ab, ja. Also jetzt auch nochmal, um das zu relativieren, ne, auch wenn ich jetzt sage, ich hatte schon das Gefühl, dass das CGI ist, diese Vogelperspektive, deswegen ja auch gar nicht kritisiert, das ist ja auch vollkommen okay und sieht ja halt, sieht alles astrein aus und ja, klar, das Digitale, das ist aber halt dann, wie ihr eben auch schon gesagt habt, es ist das hochwertige Digitale, es ist das, wo man sagt, das sieht halt immer noch wie ein sehr hochwertig produzierter Film aus. Aber mit Sicherheit hätte man da noch den Effekt dieser Zeitreise auch einfach noch ein bisschen noch authentischer hätte gestalten können, wenn man halt dann auch noch mal auf die Technik der Zeit von damals zurückgegriffen hätte. Das stimme ich dir vollkommen zu.
Ich fand es auch noch ganz gut. Also ich will jetzt auch nicht noch ein großes Fass aufmachen. Aber der Film hat auch tatsächlich so ein paar Motive, die er immer und immer wieder ausspielt. Weil eben, also ich habe mir jetzt eins rausgesucht, ist eben, dass in dem Zodiac-Fell an sich Wasser eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel, nur mal ein Beispiel auszugreifen, ist eben, dass ja alle Mordszenarien in der Nähe von Wasser stattgefunden haben, also die der Zodiac-Killer begangen hat. Und dieses Motiv hat dann eben auch Einzug in den Film gehalten. Das sieht man jetzt, okay, wenn ich es euch jetzt sage, dann wird es euch im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr so auffallen, aber vielleicht, wenn ihr den Film das nächste Mal guckt oder für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die den Film jetzt erst nach unserer Episode gucken, achtet einfach mal drauf, dass sehr vieles einfach blau ist, teilweise auch unnötig blau, also sehr viele Klamotten sind blau, die Tinte ist besonders blau, das ist jetzt ein nicht jetzt irgendwie, ne, also Tinte ist ja generell meistens blau, aber es gibt viele tatsächlich so am Rande so blaue Getränke und es wurde sogar extra blauer Jazz, also Blue Jazz eingespielt in sehr vielen Szenen, also da haben sie da schon ein bisschen Detailarbeit, was so Metapher und Motive angeht, in dem Film eingestreut. Ist jetzt nichts super Wichtiges, aber da sieht man halt einfach, mit wie viel Liebe sie halt auch an den Film rangegangen sind, ne? Noch ein paar Sachen, bevor wir langsam zum Ende kommen. Der Cast, also wir haben ja schon gesagt, der Cast auf dem Blatt Papier, überragend, aber wie fandet ihr dann die Umsetzung? Also wie haben die Leute vor euch dann letztendlich agiert im Film? War das überzeugend für dich, André?
Ja, wir haben ja eigentlich schon ziemlich viel zum Cast gesagt. Also insgesamt auf jeden Fall gibt es eigentlich für mich keinen Ausfall. Die sind alle, ich finde alle Rollen super gecastet. Also wir hat Gyllenhaal macht super, egal ob jetzt, sage ich ja, in der ersten Filmhälfte, wo er eher den schüchternen Bystander spielen muss, der halt gerne Robert Downey Jr. wäre oder Avery wäre. Übrigens auch noch mit dem, apropos Avery, ich fand auch etwas krass mit diesem Button. Ich bin nicht Avery, wo alle Journalisten diesen Button getragen haben, damit, falls der Zodiac-Killer in der Nähe ist, nicht den, weil Avery hat halt maßgeblich die Artikel geschrieben über den Zodiac-Killer, wo ihn auch teilweise so ein bisschen lächerlich drin gemacht hat. Und damit alle Journalisten sicher sind, dass der Zodiac-Killer nicht sie als Avery verdächtigt und ihn umbringt, haben alle so einen Button getragen, wo drauf steht, ich bin nicht Avery. Fand ich auch krass.
Aus heutiger Sicht auch ein fast ein reiner MCU-Cast, ne?
Ja, total, das stimmt schon, das ist lustig. Ne? Ja, Pascal.
Aber was ist das heutzutage nicht?
Ja,
okay. Ja, gut, das stimmt auch so ein bisschen. Nee, auf jeden Fall, er macht super, wie gesagt, egal ob in der Bystander-Rolle oder später dann in dieser versessenen, fast schon manischen Investigator-Rolle. Ruffalo, perfekt, so, sowieso immer.
Ich meine, wie sympathisch und charismatisch kann bitte ein Schauspieler spielen, ne? Also wirklich, wenn man so sagt, so wer ist so dein Lieblingsschauspieler und sowas, das ist immer, ist Mark Ruffalo immer jemand, den man da leicht bei vergisst. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich wieder einen Film mit ihm sehe, denke ich mir, was für ein genialer Schauspieler ist das einfach. Ich liebe es, den zu sehen, wirklich.
Ja, auch gerade, weil der eben für solche Rollen, wo es um so investigative Geschichten geht, also egal, ob es jetzt hier Polizist ist oder ein Reporter ist oder ob er ein Anwalt ist, was auch immer, wenn es darum geht, so zu was nachzuforschen oder sich in Verbissen mit was zu beschäftigen, er hat halt einfach dieses Können. Zum einen zeigt er diese Einfühlsamkeit, also dass ihm das, es liegt ihm halt am Herzen, weil ihn das persönlich trifft. Gleichzeitig hat er aber auch dieses Versessene, aber er hat dabei immer trotzdem so eine gewisse ruhige Art. Also er bleibt ja immer so, er hat so eine wholesome Art so ein bisschen dabei. Aber das macht er immer super. Er überzeugt mich immer, dass ihm das wirklich wichtig ist. So. Weil er hat da so eine Menschlichkeit immer drin in der ganzen Sache. Das gefällt mir bei ihm immer richtig gut. Also macht er auch perfekt, ist super gecastet. Donnie Jr., ja, hat ja nicht die größte Rolle hier, aber auch als Avery da, so als ich bin auch ein bisschen geiler als ihr Attitüde natürlich, ne? Ich schreibe die Zodiac-Texte und ja, bis es quasi ihn auch zu Fall bringt quasi und dann ja später ja dann auch nur noch so ein Schatten seiner selbst.
Letztendlich ist er ein Opfer des Zodiac-Killers, ne? Wenn man so will.
Ja, quasi, nur halt nicht, kein Mordopfer quasi. Ja. Und dann ihn dann da ja im Unterhemd vegetierend da in seinem Bungalow zu sehen oder da in der Bar mit dem Sauerstoffgerät da abgehalftert quasi, ist super gut. Aber ich sag ja, ich bin auch großer Fan von Jen Carroll Lynch, auch wenn er eben hier auch keine große Rolle hat, aber die Momente, die er hat, die vereinnahmt er auch total, weil er einfach auch so diesen vermeintlichen Bad Guy oder so, oder halt diesen, der Typ, mit dem irgendwas nicht stimmt, so, den macht er einfach richtig gut. Das gefällt mir auch immer. Das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut.
Kurzer Einwand, wie fandet ihr eigentlich die Szene, die zweite Begegnung? Beziehungsweise in dem Fall ist es ja zwischen Alan und Graysmith ist es ja die erste Begegnung, aber dort in diesem ist ein Baumarkt, so ein Werkzeughandel, ne? Sowas so. Ja, so ein Ding halt für Handwerker, was wir alle nicht können.
Achso, du meinst das, der Ice Daring Contest.
Genau.
Wie fandet ihr den ganzen Film über quasi erzählt, am Ende macht das quasi, ne? Ja. Er kann es erst sagen, ob es ist, wenn er ihm in die Augen geschaut hat, quasi, ja. Ja, das ist cool. Das ist natürlich auch so ein guter, also das ist ja quasi der Abschluss vor dem Abschluss. Und das ist quasi der vorzeitige Abschluss des Falls für Gyllenhaal. Oder beziehungsweise für Graysmith, der halt jetzt in dem Moment sagt, ich weiß, ich kann dem nix und ich weiß, die Justiz wird den nicht belangen, aber ich gehe da jetzt hin und guck mir den mal live selber an Und vielleicht hilft mir das, für mich zu entscheiden, ob es ist oder nicht quasi. Und was dann Gyllenhaal ja denkt in dem Sinne, ist ja auch offen gelassen. Ich meine, er hat dann das Buch geschrieben natürlich. Aber das ist ein ziemlich smarter Move, um so diesen Arc für den Film zumindest, den Arc von Graysmith auszuerzählen. Weil das sagt er halt ganz am Anfang vom Film schon mal irgendwann so. Ich kann erst jemandem irgendwas glauben, wenn ich ihm mal die Augen gesehen habe. Und das finde ich ganz, ganz smart so. Weil das, ja, die gucken sich halt an. Auch bei Lee weißt du in dem Moment jetzt nicht, weiß er, wer das ist, so, wenn er da vor sich hat.
Er hat ihn jetzt zumindest schon mal angerufen, ne?
Ja, genau. Also die beiden gucken sich halt so argwöhnisch an und dann geht halt Juno auch wieder raus, kommentarlos. Und das wird einfach so stehen gelassen. Das ist schon auch eine coole Szene irgendwie.
Ist auch für Storytelling, finde ich, wichtig, weil so hat der Film zwar, wie gesagt, wir haben keine Auflösung, aber diese Szene, auch wenn dann später nachher ja noch mal diese Befragung kommt mit dem ersten Mordopfer mit Mike, aber diese Story wird dadurch erstmal beendet, aus rein cineastischer Storytelling-Sicht. Und dafür ist diese Szene auch ganz wichtig, finde ich. Pascal, war für dich der Cast genauso überzeugend wie für uns?
Ja, zum Cast ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich glaube, aber das ist wahrscheinlich einfach nur wieder vielleicht subjektiv für mich. Die Rolle minimal schlechter gealtert ist dann halt dann am Ende doch die von Robert Downey Jr. Mhm. Aber da muss ich auch wieder, das ist wieder dieser Fall 2007, und ich, ne, da gab's halt auch, also das ist halt noch von dem ersten Iron Man Film, da war halt einfach Robert Downey Jr. auch, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber einfach unverbrauchter auf der Kinoleinwand, so, ist er nun mal einfach so, und es ist natürlich halt schon so ein bisschen so eine Stock-Robert Downey Jr. Rolle, wie er sie spielt, passt ja wahrscheinlich auch dann einfach sehr gut zur Figur, deswegen da gar nicht zu kritisieren, hat sich für mich halt trotzdem jetzt, wenn ich es mir jetzt 2021 anguck, dann irgendwann auch ein bisschen abgenutzt, plus, ja, wobei, nee, wenn ich jetzt über den Cast rede, ist das so der einzige Kritikpunkt auf der Ebene. Ansonsten bin ich da auch von vorne bis hinten.
Für mich war er tatsächlich, da würde ich dir auch recht geben, und das weiß ich halt nicht, ob es am Spielstil von Downey Jr. liegt, oder ob es an Avery, beziehungsweise an der Charakteristik von Avery liegt, dass ich die Figur von, sag ich mal, unseren drei Hauptfiguren am wenigsten greifen konnte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen an Downey Jr. liegt, aber ich weiß es nicht, weil dazu finde ich, kommt Avery ist die Person, über der wir irgendwie noch am wenigsten lernen, so von, also wir sehen natürlich, wie er geendet ist sozusagen an dem Fall und so weiter, aber ich konnte die beiden anderen Figuren mehr greifen irgendwie.
Ja, es liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass da wirklich viel Charakterentwicklung offscreen passiert in diesem großen Zeitsprung und wir dann halt einmal nur quasi immer das Ergebnis präsentiert bekommen vom jetzt wesentlich zerstörterem in den verschiedenen Evolutionsstufen Version des Paul Avery. Da ist glaube ich auch noch so ein bisschen tatsächlich dann das Drehbuch schuld, in Anführungszeichen, aber nee, sonst Cast ist super. Ich mag hier auch den Sherwood, Philip Baker Hall, ist auch immer einfach schön zu sehen, macht das auch klasse. Ist super charmant und da habe ich dann es ist eigentlich fantastisch. Jake Gyllenhaal liebe ich sowieso, macht auch, ist halt einfach, da hatte ich am Anfang nicht drauf geantwortet, aber auch, ich könnte mir halt bei Orlando Bloom nicht vorstellen, dass er dieses Nette vom Anfang hin bekommt. André hat ja auch gesagt, da wird er ihn auch sehen, aber dann immer in diesen Wahnsinn übergleiten. Und das kann Gyllenhaal so gut, dass er so in diesen kompletten fanatischen Wahnsinn rübergeht, aus einer relativ unscheinbaren, höflich netten, freundlichen Rolle, und dafür ist er dann auch einfach perfekt gecastet. Und zur Eye-Staring-Szene, die finde ich halt auch wirklich fantastisch, weil ich hab schon, da ist dann wieder mein großes Lob an John Carroll Lynch, weil er diesen, wenn er ihn halt anguckt und du siehst halt genau in dem Blick so, wer bist du, was willst du, willst was kaufen? Dann ist der Blick 5 Sekunden länger, dann ändert er sich und jetzt denke ich mir, okay, weil der Graysmith war ja auch schon im Fernsehen in seiner Rolle als Cartoonist-Ermittler und jetzt hat er ihn quasi erkannt und jetzt ist es halt wirklich dieses, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wer du bist. Und dann dreht er sich um und geht. Es ist halt auch wieder, was das Intensitätslevel angeht, halt top-notch. Das ist super.
Ich fand übrigens tatsächlich, dass die Avery-Rolle so ein bisschen, die hat mich an, falls ihr euch erinnert, an Forrest Gump, an Lieutenant Taylor, von Gary Sinise gespielt.
Der seine Beine
verloren. Genau, und ne? Da siehst du ihn auch ja, er ist in Topform als Lieutenant. Und dann passiert quasi dieses Kriegsunglück. Und dann kommt der Zeitsprung und sie sehen sich Jahre später wieder und er ist quasi genauso geendet wie Avery quasi, im Alkohol verfallen, körperlich geschädigt und so weiter. Da muss ich so ein bisschen auch dran denken. Eine Sache, weil wir ja gestern auch den Weltfrauentag hatten, das ist mir tatsächlich, wenn ich da noch was rausgreifen würde, das ist hat Fincher dann später ja auch schon besser gemacht, dann in The Girl with the Dragon Tattoo, was gut zwangsläufig auch an der Buchvorlage liegt. Aber es hier natürlich, die Frauenrollen kommen hier tatsächlich wirklich ein bisschen kurz. Also wir haben hier eine Minirolle von Chloe Sevigny. Ansonsten weiß ich nicht. Also man kann natürlich sagen, Fincher würde es, oder der Drehbuch, Fincher hat jetzt nicht das Drehbuch geschrieben, der Drehbuchautor würde wahrscheinlich sagen, okay, es haben in diesem Fall Frauen keine große Rolle gespielt. Und da stellt sich aber die Frage, könnte man es trotzdem ins Drehbuch schreiben, um dort ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Aber so war es halt wirklich so. Ich glaube, ich kann mich an keine andere Frau erinnern, außer Chloe Sevigny, die in dem Film zu sehen ist. Pascal.
Ja, das Mordopfer, die Mordopfer. Ja, gut, halt, ja, gut, wenn man das so, und die Frau mit dem Baby, aber auf der ermittelnden Seite, beziehungsweise, ja, nee, du hast per se keine Hauptfigur, die von einer weiblichen Schauspielerin gespielt wird.
Das stimmt. Sprechpart das, wahrscheinlich unter 1%. Feminin.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, es ist natürlich hier wirklich so ein bisschen dem Fall geschuldet einfach, ne? Also es geht ja maßgeblich eben um die um den Lebenswandel dieser drei Kernfiguren, und die waren halt nun mal männlich so. Von daher ist das aus dem Gesichtspunkt her unvermeidbar, dass sie hier durch den Fokus stehen. Wie du sagst halt, Chloe Sevigny hat doch so zumindest so eine halbwegs größere Nebenrolle, weil sie als Frau von Gyllenhaal da eben immer im Fokus ist, wenn es eben um diese Beziehung geht, die in die Brüche geht, und ja, die auch Angst kriegt, ne, wenn er zu, also er steigert sich ja so rein, dass dann teilweise auch bei ihm die Zodiac-Anrufe reinkommen und die Bedrohung dann persönlich wird und ihre Angst erlebst du dann so mit. Das ist auch alles cool. Aber ja, du hast halt einfach, ja, mehr Frauenfiguren quasi haben da jetzt keine Rolle gespielt, sage ich mal. Du hast natürlich, keine Ahnung, du hättest auch noch die Frau von Toski noch mit reinnehmen können, die da auch mitleidet sicherlich und so.
Stimmt.
Ich sag mal so, ja, es ist schade, ist aber einfach hier wirklich tatsächlich im Fall geschuldet. Also es war ja einfach, es war keine Ermittlerin da beschäftigt dabei, es war keine Reporterin maßgeblich da so beteiligt, wie eben jetzt hier die Rolle von Gyllenhaal. Von daher, es ist halt der Realität ein bisschen geschuldet, ja, des Ganzen. Also es gab einfach keine weibliche Figur, die da so krass involviert war. Aber ja, es hat so einen leichten Beigeschmack eben natürlich, dass da sehr männlich dominiert ist leider. Ja.
Das ist dann eben der Nachteil der Authentizität, dass du dann eben, wenn du schon alles so genau nimmst, dass er dann, sie sich dann gedacht haben, okay, wir schreiben jetzt keine einen weiblichen Sidekick, noch eine Journalistin, die zusammen mit Avery oder mit Graysmith dort ermittelt oder sowas, das verstehe ich schon. Man hätte
ja, oder du machst halt Graysmith zu einer Frau oder so. Also das, ja, kannst du schon machen, aber dann wirklich nur bei einem fiktiven Film. Und also, ja, beziehungsweise dann kannst du halt aber nicht auf einem True Crime basieren, wenn du aber auch sonst so krass akribisch bist, dann geht das halt einfach nicht. Ja. Weil dann verspielst du dir in dem Moment wieder schon deine Glaubwürdigkeit in dem Sinne, wenn du es halt dann wirklich so kleinteilig machen willst.
Man hätte höchstens, könnte ich mir noch vorstellen, Chloe Sevignys Rolle ein bisschen ausbauen können, weil sie ja letztendlich auch ein Opfer Zodiac Killers ist, weil ja ihre Ehe quasi dadurch kaputt geht und
übertragen, aber ja, deswegen sage ich, genau, deswegen sagst du ja auch richtig, sie ist halt die größte Rolle, ja, weil sie da am nächsten dran ist, ne? Genau, ja.
Und wie gesagt, und man kann es halt auch noch schlechter lösen in Spotlight, wie gesagt, einem ähnlichen Film, da hat Elizabeth Banks eine deutlich größere Rolle als jetzt hier Chloe Sevigny, und trotzdem hat sie, glaube ich, gefühlt denselben Redeanteil, der auch bei 1% liegt, also wie gesagt. Was viele kritisieren, und damit, bevor wir zum Fazit kommen, noch das als letzte Frage an euch. Manche, die den Film kritisieren, sagen, dass der Film etwas zu distanziert ist, dass er zu dokumentarisch ist und mehr oder weniger nur eine Nacherzählung der Ereignisse auf natürlich technisch maximal hohem Niveau ist, aber dass er ansonsten zu nüchtern und bürokratisch ist und dass zu viele Details den Film ausbremsen. Ich gehe da nicht mit. Wie sieht's bei euch aus? Also ich kann die Perspektive durchaus irgendwie nachvollziehen, sehe es aber überhaupt nicht irgendwie. Also ich würde das dem Film nie als Schwäche auslegen, diese Detailversessenheit. Ich mag es eigentlich sehr, muss ich sagen. Pascal.
Ja, ich mag die Detailversessenheit auch, und ich finde schon, dass der Film abseits der Details sich auf jeden Fall mindestens sehr viel Mühe macht, auch in die Gefühle der Figuren einzutauchen und die halt auch zu präsentieren, auch einfach zu zeigen, was das, was damals halt passiert ist, auch auf die Menschen mitunter für Auswirkungen hatte. Und wenn es dann halt auch nur die Menschen sind, die jetzt halt aktiv am Fall beteiligt sind, aber ich erinnere mich da zum Beispiel an die Szene, wenn Robert Graysmith seinen Sohn halt nicht mehr mit dem Schulbus zur Schule fahren möchte oder so. Und du halt schon merkst, dass da ein bisschen, das ist jetzt auch eine Szene, die jetzt nicht unbedingt was so in den Ermittlungstagebüchern auftaucht oder sowas. Das ist schon, da ist schon ein bisschen was mit dran. Und dann natürlich, haben wir aber auch schon erwähnt, haben ja alle Figuren hier eine eindeutige Charakterentwicklung, in der Regel ins Negative, beziehungsweise zumindest ins Besessene. Und das ist jetzt ja auch etwas, was jetzt nicht einfach nur in quasi eine Kriminalgeschichte abbildet, sondern auch wirklich persönliche Schicksale beleuchtet. Und da würde ich jetzt, ich könnte nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass einem das nicht genug ist. Ich könnte jetzt tatsächlich auf den ersten Blick nicht nachvollziehen, wenn man sagt, dass das quasi überhaupt nicht da ist.
André? Ja. Für dich valider Kritikpunkt oder auch wenig nachvollziehbar?
Naja, ich sagte ja vorhin schon, dass ich kann das schon verstehen. Also ich sag ja, das sind die Erwartungshaltungen. Ne? Wenn du halt einen Crime-Thriller willst, wirklich, wo das Verhältnis so von Schauwerten, Schaulust und Thrill auf der gleichen Ebene ist wie die faktische Arbeit, dann ist es der falsche Film. Einfach, weil es ist halt kein Sieben. Es ist kein Schweigen der Lämmer. So, es geht nicht um Gewalt. Es geht nicht um die Psyche des Killers großartig. So, es sind Teile davon, aber der Fokus ist halt hier einfach ein anderer. Und ich kann das schon verstehen, wenn das einem zu faktisch ist, wenn das zu viel Aufarbeitung und zu, also ja, verstehe ich komplett. Es gibt ja genug Gegenbeispiele an Serienkillerfilmen. Sag ja, extremstes Beispiel hatten wir ja auch schon mit Henry sowas, ne, wo der Killer selbst der Mittelpunkt ist und in dessen Psyche reingegangen wird und dessen Handlung und Alltag, was beim Zodiac eben hier einfach, aber auch wenn du faktisch bleiben willst, gar nicht möglich ist, weil es eben keinen Killer gab, so keinen gefundenen. Aber ja, wenn du eben einen klassischen Thriller erwartest oder auch sogar vielleicht ein bisschen mehr, ne, mit Exploitation, wo es auch wirklich irgendwie explizit zugeht und Morde gezeigt werden und das Ganze einfach ein bisschen deftiger ist, dann ist das einfach nicht dein Film so. Hier geht's einfach um was anderes. Es ist ein Crime-Drama eben. Hier geht's eher um menschliche Schicksale, die von einem Kriminalfall beeinflusst werden, als um den Kriminalfall oder zumindest die Taten des Kriminellen selbst so. Und von daher, ich verstehe den Kritikpunkt so, aber das ist dann einfach wirklich, dann ist es einfach ein anderes, dann hast du ein anderes, andere Erwartungen und dann hast du einfach einen anderen Geschmack von Kriminalfilm, sage ich mal. Für mich persönlich ist es eben, wie hat auch kein negativer Punkt, beziehungsweise eben sogar, ich mag genau das an dem Film, dass er genau das eben anders macht als viele andere Crime-Thriller.
Ja. Ja, also für mich ist Zodiac irgendwie auch, also das ist für mich auch irgendwie einfach eine Stärke des Films, was wir da herauskristallisiert haben, ist quasi eine Huldigung an den Perfektionismus und Fincher ist eben ein Perfektionist und die haben immer jedes Detail an diesem Film im Vorfeld monatelang in akribischer Vorarbeit recherchiert und geplant. Wenn es die Klamotten der Opfer sind oder des Zodiac-Killers, die Kulisse von San Francisco aus den 60ern und 70ern und auch dieser perfektionistische CGI-Einsatz, von dem zumindest zwei Drittel dieser Podcast-Besetzung nichts mitbekommen haben. Und so muss es dann auch sein. Und für mich, also technisch, handwerklich überragend, Ausstattung, Visuals, Coloring, Score, aus meiner Perspektive alles perfekt an dem Film. Der Cast ist bärenstark. Jake Gyllenhaal und Mark Ruffalo ragen da sicherlich für mich noch so ein bisschen heraus. Aber es ist auch so diese Art des Storytellings. Also genau das, was manche ihm kritisieren, das mag ich, dass es so detailverliebt ist, so total besessen ist, wie dieser Kriminalfall rekonstruiert wird. Und es ist quasi schon wie teilweise wie eine Dokumentation in maximaler Perfektion. Und der ist durchgängig kurzweilig, der hat viele spannende Sequenzen, eben obwohl man weiß, dass es keine Auflösung gibt. Und da muss man schon fragen, also wie spannend kann ein Film sein, dessen Ende bereits bekannt ist sozusagen. Und ein Film, der mehr Fragen stellt, als er Antworten gibt. Und welche Auswirkungen das auf die Ermittler, auf die Beteiligten hat. Und das ist einfach diese Machtlosigkeit auch super porträtiert. Und für mich ist Zodiac gemeinsam mit Sieben, der ja auch von Fincher ist, und Das Schweigen der Lämmer letztendlich das perfekte Thriller-Trio, auch wenn es, wie gesagt, hier ein bisschen anders ist, weil es auf dem True Crime basiert. Aber es ist für mich, also der wird für mich für immer am Herzen liegen, weil ich es einfach liebe, wie der Film mich von der ersten bis zur letzten Sekunde bis ins letzte Detail in eine vergangene Zeit eintauchen lässt. Und das kann nur Kino schaffen. Und deswegen kriegt der Film von mir 5 von 5 Sternen. Pascal.
Ja, ich habe kurz überlegt, was ich jetzt noch dem Fazit hinzufügen kann, weil ich glaube, es ist auch klar geworden, ich mag den Film auch sehr. Ich bin komplett bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Schweigende Lämmer 7 und Zodiac, das ja perfekte Thriller-Trio, Absolut, also würde jetzt theoretisch
also so aus Crime-Thriller, ja. Das muss man noch
einschränken. Crime-Thriller-Trio, genau, ja. Ja, ja, klar. Weiß ich nicht, vielleicht wenn ich irgendwie noch länger drüber nachdenke, fahren wir noch andere Filme ein, aber jetzt auch so aus der Pistole geschossen, würde ich wahrscheinlich auch auf die drei Filme zeigen und sagen, so ja, da das ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das Einzige, wo ich dann tatsächlich noch so minimale Abstriche mache, ist dann, das hängt wieder so ein bisschen mit meiner Antwort auf die Frage zusammen, wie sehr ich dann von dem Film vielleicht auch erwarte, dass er dann doch mal ein bisschen quasi in Momenten, die es erlauben, weil das jetzt mit dem Kriminalfall nichts unmittelbar zu tun hat, so ein bisschen die Figurenzeichnung und vielleicht auch das Drehbuch ein bisschen einer fiktiven Geschichte annähert, einfach nur zwecks der Sehgewohnheit, dass es sich halt gut anfühlt. Und da habe ich so ein bisschen Probleme mit der Figur von Robert Graysmith in der zweiten Hälfte, einfach weil ich da das Gefühl habe, dass er, also wir wissen ja, er hat schon einmal seine Frau verloren, er ist ja am Anfang schon alleinerziehender Vater und vielleicht war das alles so. Ich kann das, ich habe jetzt auch das Buch von Robert Graysmith nicht gelesen. Kann sein, dass das auch alles, er hat sich ja dann offensichtlich selbst beschrieben in dieser Phase. Und es kann auch sein, dass er sich selbst objektiv beschrieben hat, was auch natürlich schwierig ist. Aber er reflektiert halt gar nicht mehr und also er haut ja wirklich dann seine Familie und seine Frau quasi so über den Haufen, läuft er quasi in die zweite Trennung rein. Das ist so ein bisschen, das fühlt sich für mich immer ein bisschen schräg an, weil ich mir denke so, ja, ich bin mir sicher, er hat da auch mal zumindest einen Moment gezögert und hinterfragt und der Film ist da halt so stark drauf fixiert, dass ich das schon fast wieder nicht glauben kann. Das ist aber so mein einziges Problem mit dem Film tatsächlich. Ansonsten ist der für mich auch eigentlich, ja, habe ich nichts auszusetzen. Ich liebe den sehr, ich mag ihn, der Cast, alles fantastisch, Mark Ruffalo super, alles klasse. Ich bin dann am Ende bei 4,5 von 5 Sternen.
André.
Ja, ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also, was ich an dem Film eigentlich mag, habe ich, glaube ich, gut rausgestellt schon. Also, der Cast, das Setting, der Fall an sich einfach, der super spannend ist, der spektakulär ist, der bis ins kleinste Detail eben hier wirklich akkurat aufgearbeitet wird und beleuchtet wird. Und alle Protagonisten machen es halt fantastisch. Das Ganze, sag ich, wirst halt so richtig reingezogen in diesen Crime-Sumpf da und vor allem eben diese Schicksale, in diesen Wahn, der dadurch entsteht, in dieses, ja, wie so ein, es ist quasi wirklich wie so ein Puzzle und du puzzelst halt irgendwie gefühlt jahrelang, weil es irgendwie 100.000 Teile sind, am Ende fehlt halt eins, ne? Das ist halt wirklich dieses, du willst das eine Teil unbedingt finden, aber es nützt halt nichts, es ist nicht da, so, und beziehungsweise dir fehlt so der letzte Anhaltspunkt, um das Ding zuzumachen, und es klappt halt nicht. Und das kann dich halt wahnsinnig machen. Und so sehr es einen wahnsinnig macht, so wahnsinnig macht es halt hier die Figuren eben in diesem Fall. Und das ist halt echt gut rausgestellt und bei jedem für sich. Ich verstehe auch, was Pascal gerade gesagt hat, so, ja, das gab's ja bestimmt, aber ich meine, der Film dauert eh sehr lange, hätte er ja das Fass aufgemacht, wo es dann noch mal um persönliche Hin und Her vielleicht geht. Und er hat sich natürlich schon, denke ich mal, auf die die wirklich ereignisreichen Momente dann seiner Phase da beschränkt, so. Aber ja, man sieht ja, ich meine, genau darum geht's ja, ne? Man sieht halt, dass einfach der Fall, die Figur von Gyllenhaal hier in so einen Wahn getrieben hat schon, in so eine Spirale reingezogen hat, dass eben selbst eben die Familie, die eigenen Kinder, die Frau einfach eine zweite Rolle spielen und die müssen sich halt hinten anstellen und selbst wenn sie dann ausgezogen sind, ist er zwar erst so, ah Mist, habe ich jetzt keine Zeit für mich drum zu kümmern, weil ich habe hier noch 80 Indizien, da muss ich jetzt erstmal hinterher. Also du merkst, finde ich, schon ihm an, dass er im Kopf dieses Ding hat, das ist schon immer noch da, wenn ich dann fertig bin. Also die sind zwar jetzt ausgezogen, aber ey, wenn ich erstmal hier fertig bin, das kriege ich schon wieder. So diesen Eindruck vermittelt er bei mir immer so ein bisschen. Also er hat immer dieses im Hinterkopf so, ja, das ist zwar auch noch da, aber jetzt erstmal hier wichtig, so, wenn ich das gelöst habe, bin ich der große Held und dann ist meine Familie immer noch da, so. Und das finde ich, gerade das bringt der Film einfach gut rüber. Und ja, deswegen, also für mich auch. Das Ding ist einfach ein 2 Stunden 40, die sich wirklich anfühlen, irgendwie wie 10 Minuten gefühlt. Also ich tauche da so ein und ich habe, wie gesagt, obwohl du den Fall kennst, hast du das Gefühl, Fincher kommt gleich mit der großen Erkenntnis, die einfach jedem gefehlt hat und erzählt sie dir gleich. Der Film fühlt sich so clever an einfach und macht dabei so viel Spaß, sich damit reinzuknien. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Von mir sind es auch 5 von 5 mit Herzchen. So, ich mag den sehr. Ich finde, das ist ein, vielleicht sogar, also wenn man nach dem Kanon und der Bewertung und so weiter geht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch trotzdem so ein bisschen unterschätzter Film oder sogar übersehender Film, trotz letztendlich so, weil er in diesen ganzen großen, in Anführungszeichen, Crime-Thrillern immer nie so mitgenannt wird, wenn man drüber spricht. Aber ich finde, der gehört da vollkommen rein. Natürlich aus einer anderen Erwartungshaltung heraus. Oder es ist, also er reiht sich nicht ein in Sieben und Co., weil er einfach eine andere Herangehensweise hat. Aber nichtsdestotrotz steht er diesen Film in keinster Weise nach. So. Von daher, ja, für mich ein wirklich perfekter Crime-Thriller, ein kluger Kriminalfilm, der von vorne bis hinten wirklich so viel Liebe fürs Detail und fürs Kino hat und dabei auch noch schafft, einen True-Crime-Fall sensibel aufzugreifen irgendwie. Und das macht den halt echt richtig groß.
Also?
Habe ich auch gesagt schon.
Ja, hast du?
Achso, fünf mit Herzchen, habe ich gesagt.
Ah ja, stimmt.
Ja, ich merk schon, du warst gerade jetzt auch schon wieder so gefinchert, dass du es gar nicht mitbekommen hast.
Nee, ich war aufmerksam. wir haben uns ja noch das Bonusmaterial so ein bisschen angeguckt. Ich bin ja eigentlich nicht so, ich gucke ja ganz wirklich, also Filmfan zu 100% mit Herzen voll dabei. Aber Extras gucke ich mir meistens nicht an auf Blu-rays. In dem Fall habe ich es mal gemacht, du ja auch zum Teil. Im Falle von Zodiac kann man da wirklich die Disc empfehlen. Also zum einen, das Making-of ist sehr interessant, weil es eben akribisch zeigt, wie Fincher arbeitet, wie detailversessen er arbeitet, was sie alles für Kosten und Mühen auf sich genommen haben, um diese Sachen zu inszenieren. Und eben auch, weil man diese CGI-Tricks halt sehr gut sieht. Und dann sind da noch zwei Dokumentationen von David Pryor drauf, André. Zum einen eine, die sich mit Arthur Allen Lee beschäftigt und eine, die sich generell mit dem Zodiac-Fall beschäftigt, die mit über Allen Lee geht, Lee Allen, 40 Minuten und die andere geht eine Stunde, 40, glaube ich, ziemlich lang. Die sind beide sehr identisch aufgebaut, also viel Talking Heads und ein paar Bilder von, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber ein paar Bilder von Leichen und von Tatorten und so weiter. Sag ich mal, inszenatorisch jetzt nicht die besten Dokus, also wer jetzt den Night Stalker, um mal wieder das Beispiel zu nennen, gewöhnt ist von Netflix, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, aber wer rein Fakten wissen will und vor allem die Leute dahinter mal sehen will. Also man sieht dann eben auch Toski, man sieht Graysmith, man sieht auch eben das den Überlebenden in Survivor von dem im Film als erstes porträtierten Überfall. Allein deswegen lohnt es sich schon, vor allem wenn man eben das von dem Überlebenden hört aus dessen Mund. Der hat leider nicht mehr so viele Zähne im Mund und man versteht ihn schlecht. Aber allein wie er darüber berichtet, das hat nochmal berührt, würde ich sagen, André, ne?
Ja, wie du sagst, die Doku selbst ist nicht so fantastisch aufgemacht. Es ist halt eine klassische Talking Head Doku mit einigen eingestreuten Originalbildern der Tatorte und so, was auch ziemlich heftig ist teilweise. Also die ist auch sehr direkt, also gibt's auch keine Zensur und so weiter, wie es in vielen Netflix Dokus der Fall ist. Die zeigen da wirklich die kompletten Originalaufnahmen und ja, das Ding ist halt, was man merkt, und das ist schlecht für die Doku, aber wiederum gut für den Film. Nach der Doku bist du nicht viel schlauer, als du eh schon durch den Film warst. Und das zeigt ja nur, wie gut der Film aufgearbeitet war. Also die Doku erzählt nicht viel Neues. Das Einzige, was dazukommt, was gerade schon gesagt, sind halt die originalen Aussagen der Zeitzeugen. Was und gerade auch der, wie das zum Beispiel des Opfers, ist halt mega interessant, so wie der das aus seiner Sicht, sag ich mal, also erzählt, ne, ich dachte, es wäre ein Polizist halt und so weiter. Das erzählt er alles nochmal so aus seiner, mit seinen Worten. Das ist halt unfassbar krass, finde ich. Und zum Beispiel auch, wo er erzählt, dass er sich halt auch jetzt quasi bis heute noch Vorwürfe macht für den Tod dann eben seiner Freundin damals und dass er die eigentlich heiraten wollte und so. Das ist halt echt total krass irgendwie. Und das ist mega spannend. Aber wie gesagt, du lernst nicht viel dazu, weil der Film wirklich so detailliert ist, dass er das eigentlich alles schon aufdröselt. Und nach der Doku bist du so, ja, okay, das habe ich gerade alles im Film gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, für die Zeitzeugen lohnt sich's. Und ja, ich fand das Making-of auch super interessant und zu sehen, wie sie akribisch vorgegangen sind und wirklich alles zu clustern, was sie denken müssen, wie sie es aufarbeiten können, was sie dafür brauchen, das ist schon echt super spannend, ja. Also das ist halt wieder, wie du gerade sagst, ich guck auch nicht so viel Bonusmaterial, der Film muss mich halt schon krass interessieren und hier war es halt so, dass dann eben natürlich die Verbindung zu dem Fall so stark war oder dass der Fall an sich so interessant ist, dass man da auch gerne mal reinguckt, wie es denn aufgearbeitet wurde. Aber bei mir ist es eben auch so, mich muss der Film schon oder irgendwas um den Film herum so krass interessieren meistens, damit ich mir auch dann wirklich nochmal, gerade wenn es so lange geht, also muss es ja auch eigentlich gut gemacht sein, wenn du so eine Stunde Doku hast oder so. Aber hier, wer den Fall wirklich so interessant findet, wie du sagst, das lohnt sich. Aber ansonsten, wenn man den Film gesehen hat, dann hast du eigentlich alle Infos. Und das ist halt, wie gesagt, das ist so klasse am Film an sich.
Sag mal so, die Beschreibung der Bonus-Features war schon sehr spektakulär ausgepriesen auf der Verpackung. Da konnte man gar nicht dran vorbeigehen.
Ja, und es klang dann auch ein bisschen spektakulärer, als es eigentlich ist, muss man leider auch sagen.
Also, man muss auch dazu sagen, die Dokus, die sind halt auch unglaublich schlecht geschnitten, weil sie ja selbst in den Talking Head Interviews, also wenn jetzt, sage ich mal, das Mordopfer, nicht das Mordopfer, der Überlebende des ersten Überfalls dort redet, dass sie in seinem Redeteil so Cuts mit Schwarzblenden gemacht haben, das war schon ein bisschen, naja, technisch nicht so ganz sauber.
Es ist alles nicht, nee, genau. Also
ja, so perfektionistisch wie Fincher ist, so unperfektionistisch war Pryor quasi so ein bisschen.
Der Pryor, der hat ja viele Dokus gemacht, so handwerklich ist er da nicht so der King, aber ja, er gibt sich Mühe zumindest. Aber wie gesagt,
er ist kein Daniel Ferrans.
Wow, oh Gott. Nee, das ist er zum Glück nicht. Aber dafür muss ich ja auch sagen, nur noch mal gerade mal hier gedroppt, er hat jetzt seinen ersten Spielfilm gemacht. Der heißt The Empty Man. Und den solltet ihr euch mal angucken, denn der ist wirklich gut. Und da gibt's auch keine blöden Schnittfehler. Also, ja. Aber Dokus, da war er handwerklich noch nicht so geschickt, ja.
Ja, das soll's quasi für heute gewesen sein. Wir haben ja, nachdem ich mir jetzt wieder einen Film gewünscht habe, Pascal irgendwie nie gefragt wird scheinbar nach Wunschfilmen, haben wir in der nächsten Folge einen Wunschfilm von dir, André, tatsächlich dabei. Ich hoffe,
oh ja.
Wir haben, so viel sei schon mal verraten, mal wieder einen Carpenter mit dabei. Wie sehr auf einer Skala von 0 bis 10 freust du dich?
Ja, minus 3. Ja, soll ich jetzt sagen? Das ist mein Wunsch, natürlich freue ich mich. Ich habe mega Bock. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Also der ist bei mir auf jeder Top 3 Minimum immer drauf. Ich finde ihn großartig und ja, freue mich schon sehr. Aber ja, stimmt natürlich. Also nächstes Mal müssen wir auch Pascal mal fragen, was er sich wünscht. Das wird ja sonst unfair hier.
Ich habe aber tatsächlich, das war eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, du hattest gefragt, so was, worauf hätten wir Bock? Und ich meinte tatsächlich, ich hätte mal wieder Bock auf einen Fincher und da hast du gesagt, ich habe gerade schon so.
Oh ja, stimmt, so war es tatsächlich. Also,
dann
ja,
war das
stimmt.
Heute dein Wunschfilm. Vielen Dank.
Damit war es abgehakt, alles klar.
Nächstes Mal wieder die Forke des Todes 6 bei uns. Das wünsche ich mir wieder. Nein, wunderbar.
Sleepaway Camp 9.
Ja. Vielen Dank, dass ihr heute wieder bei uns zugehört habt bei Devils and Demons. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Ja, bis zum nächsten Mal mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.